Zellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Zellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Zellner live.
Ja, es ist Mittwochabend, ein besonders heißer Tag, findet ein besonders heißes Finale. Peter Westendaler, ganz sommerlich heute.
Klar,
schick,
Sommer.
Sehr schick. Josef Czap, ein bisschen Mitgenommenheit.
Nein, im Gegenteil.
Ganz okay. Nein, werden wir sehen. Und meine Wenigkeit, mehr oder weniger aufgelöst, macht aber nichts. So, es wird noch heißer, aber vor allem jetzt wird es heiß, hoffentlich in Ihrem Lieblingsduell. Czap gegen Westendaler, Mittwochabend. Wir schlagen heute die Fußballquoten. Und das freut mich sehr. So, fangen wir gleich mit der Fußball-WM an, weil wenn alle schon Fußball-WM reden wollen, dann wollen sie natürlich auch wissen, was sagen unsere zwei führenden Fußball-Experten zu dieser WM. Bevor wir aber zur WM kommen, müssen wir ein bisschen politisch über die Weltmeisterschaft reden. Denn wir haben ja zwei besonders sympathische Fans bei dieser Weltmeisterschaft vertreten. Zuerst Andreas Babler mit 4 Mitarbeitern. Hat man sich schon gefragt, hey, was ist los? Für was braucht er 4 Leute, die seinen Instagram-Auftritt inszenieren? Du wirst uns das dann erklären, warum er da 4 Leute braucht. Aber das ist alles ein schwacher Auftritt gewesen, verglichen mit dem, was unser großartiger Herr Bundeskanzler da jetzt hingelegt hat. Der hat gleich 10 Begleitmenschen mitgenommen, praktisch sein ganzes Kabinett, manche sagen auch eine ganze Fußballmannschaft, um in Dallas auf der Ehrentribüne zu sitzen. Eine wirklich sensationelle Aktion. Auch 2 wichtige politische Termine hat der Honorarkonsulat eröffnet und den Bürgermeister von Dallas getroffen. Er ist noch immer nicht zurück, obwohl wir schon Mittwochabend haben. Und eigentlich sollte man ein bisschen arbeiten, weil nächste Woche beginnen ja, wie wir alle wissen, die Ferien. Also diese Regierung hat schon die Ruhe weg, Peter Westenthaler, oder?
Der Cowboy-Hut hat noch gefehlt, eigentlich, wenn man schon in Dallas
den
ist.
Den hat der Bröll.
So wie der Bröll, das hat ja wirklich, ja, war sehr stattlich, was er da gemacht hat. Nein, es ist natürlich ein Skandal und eine Verhöhnung der Menschen, die jetzt hier sind und die gerade die Budgetnöte der Regierung ausbaden müssen, indem sie belastet werden. Und denen haben wir ständig erklärt, wir haben kein Geld und wir können uns nichts mehr leisten und die Pensionisten müssen zahlen und die Frauen. Und dann fährt einer mit 10 Mann hoch da über den großen Teich mit einer ganzen Fußballmannschaft. Vielleicht hat er was falsch verstanden. Vielleicht haben sie ihm gesagt, kannst du uns eine neue Mannschaft schicken? Und der ist da umgeflogen. Also auf volle Regimentskosten. Irgendein Mitarbeiter hat noch gepostet ein Foto mit der Shakira. Nicht er, sondern ein Mitarbeiter und war stolz drauf, mit der Shakira ein Foto zu machen.
Andere aus dem Tex-Mex-Restaurant, ja, die haben
ein dickes Programm. Der Shakira bewusst war, mit wenn sie sich da fotografiert, darf bezweifelt werden. Aber jedenfalls, das ist eine Verhöhnung. Das, sowas tut man nicht. Das tut man in guten Zeiten, kann man alles machen. In guten Zeiten kannst du um die Welt fliegen, du kannst sagen, wie gut es uns geht, indem es da auch gut geht. Aber in Zeiten wie diesen tut man das nicht. Die Menschen ärgert es. Und noch viel mehr ärgert es die Menschen, wenn du als Glücksbringer hinfährst und als Pechvogel heimfährst, weil wir haben verloren, die Partie, wo der Stocker war, mit 2-0. Also ein richtiger Glücksbringer ist er auch nicht. Er ist eher, wie man im Glücksspiel sagt, ein sogenannter Raube, ein Rabe, ein Pechvogel in der Politik und offenbar auch beim Sport. Also die Aktion habe ich nicht verstanden.
Ich muss dazu sagen, wir erleben da ja bei Ö24 einen der heftigsten Shitstorms, die ich in letzter Zeit erlebt habe. Es gibt keine einzige positive Reaktion zu dieser Reise. Die Leute sind schlicht und einfach Fuchs, Teufelswild. Die sagen, haben die noch alle in der Regierung? Wir sparen alle und sagt man, was wir einsparen müssen. Und die fliegen mit zehn Mann zu einem Fußballmatch für ein paar Instagram-Fotos, weil mehr ist ja dort nicht gemacht worden.
Ja, und der Babler darf man nicht vergessen, ja. Der war zwar nur mit 4 Mann, aber das waren auch 4 Mitarbeiter.
Der hat ja auch schon einen Mörder-Shitstorm
gegeben. Der hat von links, rechts, vorne und hinten in Jubelpose sich fotografieren und filmen und lassen und das dann auf Facebook oder auf die Social Media gestellt hat. Alles ein Wahnsinn, die spüren sie nicht mehr. Die sind sowas von abgehoben, nämlich wirklich abgehoben, sogar im wahrsten Sinne des Wortes, mit dem Flieger abgehoben, aber auch persönlich abgehoben, die spüren sie nicht mehr. Den Menschen im Land geht schlecht und die feiern sich selbst. Das ist das Wichtigste. Hol oder rot, haben ein paar 100.000 Euro für Flüge, Hotels und Unterkunft und ein paar schöne Fotos machen. Also die spüren sie nicht mehr. Eine Regierung im Abdanken ist es, die einmal mehr zeigt, dass nicht nur jedes Fettnäpfchen nicht weit weg ist, wo man hinrufen kann, sondern die immer wieder zeigt, durch diese Aktionen, wie ihnen die Bevölkerung wurscht ist. Und das ist das.
Du sagst, sowas darf man nicht machen.
Nein,
das ist ein Skandal in deinem.
Schon gar nicht.
Das ist ein Skandal?
Es ist, niemand beschwert sich, wenn ein zuständiger Minister, in dem Fall jetzt war sogar der Sportminister zuständig tut, zu einem Match hinfährt. Aber erstens mache ich das nicht, das mache ich vielleicht mit einem Mitarbeiter, genau, der mal irgendwie, ja. Und zweitens ist auch die Frage, warum zu einem Gruppenspiel? Ich meine, das ist kein einziger Politiker fährt zu einem Gruppenspiel, weil das nicht gar, noch nicht gar so wichtig ist, wenn wir vielleicht weiterkommen. Dann. Aber es ist einfach nicht akzeptabel. Und wenn zum Beispiel für mich das Beispielhafte, der beispielhafteste Politiker war der Kunasek Mario in der Steiermark, genau, der Landesabend. Der hätte auch hinfliegen können. Ja. Hat er nicht gemacht, sondern der hat eine Public Viewing-Veranstaltung mit 1500 Leuten und hat mit den Leuten dort gefeiert. So ist das in Ordnung. Aber nicht in Flieger einsteigen und mit der Business Class abräumen und dann dort noch die Diamanten schwingen. Also das ist alles entsetzlich in Wahrheit. Passt aber zu der Regierung, zum Bild der Regierung und bestätigt viele Menschen ihrer Wut gegenüber dieser Regierung.
Wir werden dann gleich darüber reden, wie talentiert diese Regierung eigentlich ist. Josef, du warst lange Generalsekretär, Zentralsekretär, Berater von vielen Bundeskanzlern. Was hättest du denn dem Franitzky gesagt, wenn der gesagt hätte, ich fliege jetzt da mit 10 Leuten zur WM nach Amerika?
Ich hätte gesagt, wir machen das, was andere Länder machen. Wir warten zuerst einmal, bis die Mannschaft aufsteigt. Ja. Bei manchen Ländern gehen die erst ins Finale hin.
Richtig, ja. Der Trump kommt erst ins Finale. Ja,
ja, wenn in der USA
gegen der Merz Iran, hat gesagt, der kommt ins Halbfinale.
Schauen wir mal, ob die USA Iran spielt, dann wird der Trump vielleicht gleich hingehen. Ja. Aber jedenfalls ist das einmal der Punkt 1. Punkt 2, ich kann nicht kürzen bei den Unterstützungen für den Käfigfußball in den Parks. Richtig. 86.000 Euro sollen gestrichen werden. Ja. Und ich finde, das ist ein Witz, weil ich war selber Käfigfußballer. Ich habe jahrelang nach der Schule dort gespielt. Es haben andere Spieler, ich habe sogar Alaba und der Arnautovic dort angefangen. Also Punkt 2, dort kann man nicht streichen, dann das Geld dort ausgeben, indem ich mit 10 Leuten hinfahre. Das einzige Positive ist, muss ich sagen, ich finde, das ist meisterhaft, was die Shakira herausholt aus diesen Fußball-Weltmeisterschaften. Da kann man lernen. Von dieser Marketingbegabung kann man lernen. Die tritt sogar mit ihren 2 jungen Söhnen auf, 13 Jahre, 7 Jahre. Also ich muss sagen, kann man lernen. Ein Foto.
Das heißt, Babler sollte sich an Shakira ein Vorbild nehmen. Würdest du ihm empfehlen?
Das ist seit der Geburt zu viel, also falsch, geht nicht. Ja. Das ist einfach eine Sängerin und die ist sehr erfolgreich, muss man mal sagen. Und die hat gut, wirklich gute Marketingstrategie.
Aber zum Babler fällt da auch nichts ein.
Nein, zum Babler fällt mir ein, ich war nicht hingefahren an seiner Stelle, aber als Stocker schon gar nicht hingefahren, weil ich das nicht verstehe. Bei Gruppenspielen, das ist ja Pessimismus. Da sagt man nur, da wird eh nichts draus. Ich schaue mir wenigstens das Spiel gegen Jordanien oder gegen Argentinien an. Das ist übrigens ein sehr gutes Spiel war von der österreichischen
Fußball. Reden wir gleich darüber.
Aber jedenfalls muss ich sagen,
also zum Babler
fällt das übertrieben.
Und du sagst, das war eine Dummheit, dass er dort hingefahren ist.
Nein, das lässt sich nicht in der Heimat argumentieren, wenn man Kürzungen wie beispielsweise beim
Käfigfußball
macht, dass man dann auf der anderen Seite das Geld ausgibt, damit man dort dabei ist, weil was hilft das? Ja, 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 wenn er vielleicht kurz eingewechselt worden war, dann die letzten 10 Minuten und so.
Ja. Man fragt sich ja auch nicht nur, dass da ein paar 100.000 Euro verblasen worden sind, man fragt sich ja auch, bitte vielmals, haben die nichts zum Tun in dieser Bundesregierung? Ich meine, der Mann ist jetzt eine Woche weg, heute war der Ministerrat ohne ihn, ein nicht unbedeutender Ministerrat, wir werden dann gleich darüber reden. Und als nächstes geht er auf Urlaub und eine durchaus bemerkenswerte Österreich-Tour, über die man dann auch noch reden wird. Aber der hat nichts zum Tun angeblich. Oder anscheinend.
Ja, aber das ist eigentlich denklogisch normal. Die haben alle nichts zu tun, weil die jetzt das Budget über die Runden haben und beschlossen haben, die Menschen ein drittes Mal zu rasieren und über die Klinge springen lassen, vor allem die Pensionisten und die Frauen, die da massiv einzahlen müssen, die arbeitenden Menschen. Das ist damit ad acta gelegt und der Rest läuft. Das wird uns jetzt die nächsten 2 Jahre so begleiten. Da wird nicht mehr viel kommen. Die werden nicht mehr viel arbeiten, die werden Dingeltangel von einem Fest zum anderen auf Steuerzahlerkosten. Im Übrigen, wenn ich schon das mache, dass ich dorthin fahre, dann wird sich doch ein Bundeskanzler mit, weiß ich nicht, 25.000, 27.000 Euro Monatseinkommen und ein Vizekanzler mit fast genauso viel leisten können, das aus der eigenen Tasche zu bezahlen.
Das wäre die Hälfte unseres Shitstorms, sagt, die sollen sie das gefälligst selber zahlen.
Wie habe ich das einmal gemacht? Ich bin mit Jörg Haider, der war damals Landeshauptmann, bin ich zum Europacup-Finale Rapid nach Paris geflogen. Und dort, wir haben genau gewusst, das ist ein bisschen eine Gratwanderung, wir haben es uns selber gezahlt. Ticket, das hat ja eine Hotelnacht, alles selber bezahlt. Damit bist du unangreifbar. Aber der Wahnsinn ist ja, jetzt kommt einer der tüchtigsten Abgeordneten des Parlaments um die Ecken, nämlich der Generalsekretär Schnellitz von der FPÖ, der hat heute schon wieder parlamentarische Anfragen einbracht. Und in kürzester Zeit wissen wir, was der ganze Spaß uns gekostet hat. Und das steht dann wieder schlagzeilmäßig
über
in der Zeit.
Über 200.000 Euro, also,
das wie man nur so dumm sein kann, und das ist wirklich dumm, wie man nur so dumm sein kann, wissend, dass das jeder Cent hier rauskommt, den man da finanziert von den Steuerzahlern, und das nicht selber zahlt, verstehe ich nicht. Die können hinfahren, wo sie wollen, ganze Welt. Erstens einmal sollen sie selber zahlen, und zweitens wäre es halt gescheit, wenn sie in Zeiten wie diesen lieber am Ballhausplatz warten, alle miteinander und ordentliche Gesetze verabschieden,
Josef,
sollten.
Das wäre, man muss ja dazu sagen, du kennst dich ja da aus, weil du viele, viele Jahre das gemacht hast, aber diese letzten zwei Wochen vor dem Sommer, die waren ja immer in deiner Zeit so ziemlich die wichtigsten, Tag bevor man da auf Urlaub gegangen ist.
Ja, arbeitsintensiv. Bitte? Sag. Na, arbeitsintensiv, Tag und Nacht. Man hat schon vorbereitet die Sondersitzungen im Sommer, sogar mit den Oppositionsparteien. Also das sind die intensivsten Momente. Dann kommt noch dazu, wenn ich da Sportprogramme mache, die wirklich teilweise schmerzvoll sind, ja, dann kann ich nicht auf der anderen Seite so tun, wie wenn nichts wäre. Ja, wenn Zeiten, wo alles super ist, alle zufrieden sind, eine absolute Mehrheit da ist, oder was auch immer, ja, dann sag ich so, und jetzt fahre ich nach Amerika, dann hätte ich aber noch einen Trip gemacht, leider geht es nicht, nach Washington, wenn ich schon Bundeskanzler bin, schaue ich beim Präsidenten vorbei, sage, Harry Bresserl, wie geht's da?
Bürgermeister von Dallas gekommen,
der Bürgermeister von Dallas ist eine ganz bescheidene Ansage. Ja,
genau.
Und sie machen nicht viel, aber was sie machen, wenn ich von ein paar kompetenten Mitgliedern der Bundesregierung
aussehe. Wer ist das?
Ja, kompetent ist der Matterbauer schon.
Verstehe.
Ja, aber, und da muss ich sagen, das ist jedenfalls etwas, wo ich
über das
ziemlich verärgert bin, dass man in diese Falle hineingeht.
Gut, über den Matterbauer und so weiter werden wir gleich noch in einen eigenen Einstieg reden. Jetzt müssen wir noch geschwind zur Fußball-WM reden. Wer wird Fußball-Weltmeister?
Frankreich. Ich bleibe dabei, ich habe das ja vor drei Wochen oder vier Wochen da schon gesagt, es hindert mich nichts, irgendwas zu ändern. Die sind einfach die besten, unfassbare Fußballer, was die haben. Nämlich, da kommt bei jedem Auswechsel, bei der Auswechslung kommt mindestens ein Gleichstarker, wenn nicht nur ein Stärker rein. Mbappé in Hochform schießt Tore, unfassbar. Olysee, Dembélé, Doué, also das ist ein Truppen. Und ich sage gleich dazu, ich bin eigentlich kein Frankreich-Fan, nie gewesen, aber heuer ist es soweit. Und eins lass mich
gegen
auch sagen,
wen im Finale?
Da muss man sich anschauen, wer da ausgelost wird. Aber die üblichen Verdächtigen, wer seit was ist ausgeht, Spanien, England, glaube ich, Geheimfavorit ein bisschen Kolumbien, die sind nicht schlecht benannt. Die sind wirklich gut mit den fanatischen Fans. Aber was man grundsätzlich, das ist mir wichtig, sagen muss, das ist nicht nur die größte Weltmeisterschaft aller Zeiten, das ist auch die beste Weltmeisterschaft aller. Unglaubliche Euphorie. Ein bisschen Glück haben sie gehabt, dass die Veranstalterländer alle sehr gut spielen in den Gruppenphasen, gleich die ersten Spiele gewonnen haben, alle aufsteigen. Was Besseres kann dir nicht passieren. Jedes Match voll die Stadien.
Ja.
Die große Stadien habe ich und so schöne Stadien noch nie gesehen. Eine Euphorie mit ein bisschen den Wermutstropfen, dass halt für uns die Spiele mitten in der Nacht oder in der Früh sind. Das ist ein bisschen.
Ah, ja, wobei das haben sie ganz gut organisiert.
Ja.
Weil sie die meisten europäischen Spiele, außer diejenigen, wo sie meinen, dass sie uninteressant sind, wie Austria gegen Algerien, haben sie ja so gelegt.
Aber
dass die bei uns um 21 Uhr dann 0 Uhr laufen.
Leider, wir werden es dann merken, bei den jetzt, man sagt, eine Fußball-Weltmeisterschaft fängt überhaupt erst nach der Gruppenphase
an. Genau.
Und jetzt 16. und 8. Finale sind halt leider doch auch einige Spiele um 2 in der Früh, um 3 in der Früh. Das ist ein bisschen ein Jammer, aber das ist halt so auf der Welt, da gibt es halt Zeitzonen. Aber noch einmal, man kann nicht genug loben.
Begeistert.
Ich bin begeistert, ich bin von dieser
Veranstaltung,
wie das
aufzunehmen. Ich muss sagen, ich habe das mitbekommen, weil ja drüben war in den Wochen vorher, hat es ja keinen Hund interessiert.
Genau.
Das ist überhaupt nicht vorgekommen in der Zeitung, über alles NBA-Finale und so weiter. Und mit dem Start und mit dem Sieg, dem ersten Sieg der USA, ist dort ein Fußballfieber ausgebrochen. Habe ich überhaupt noch nie erlebt, weil für die Amerikaner ist ja normalerweise European Soccer so ziemlich das Fadeste von überhaupt. Aber diesmal ist dort eine unglaubliche Fußballbegeisterung. Und das Schöne an dem Ganzen ist diese Völkerverständigung, diese Freundschaft unter den Fans. Und da hat man natürlich auch Glück gehabt, das haben wir alle nicht bedacht, dass das natürlich in Wahrheit eine Latino-Weltmeisterschaft ist. Weil da hast du in all diesen Städten, Dallas zum Beispiel, eine klare Latino-Mehrheit. Das heißt, das Stadion ist schon mal voll mit südamerikanischen Zuwanderern der letzten 20, 30, 40 Jahre. Dann kommen noch die Italiener und die Spanier dazu. Das heißt, alleine mit den Immigranten hast du schon die Stadien voll und eine super Stimmung. Und du hast ja geschrieben in einem Kommentar, eine Fußballweltmeisterschaft zum Verlieben das Beste, was du je gesehen hast?
Nicht in einem Kommentar, sondern in Österreich.
Ja, genau.
Und das, was mich begeistert, ist, dass man erkannt hat, dass viele Superspieler aus Ländern kommen, die diesmal das erste Mal bei der WM mitspielen dürfen. Wer hätte sich gedacht, dass ob das jetzt Curaçao ist,
Kap Verde. Die kennen Gruppensieger.
Ja. Die hat kein Mensch noch gekannt. Und die haben aber Spieler, die in Europa spielen, in Frankreich, wie viele der Senegalesen oder der Algerier oder wie viele in der englischen Premier League. Ja. Also das ist eine Erkenntnis, dass der Fußball insofern auch weltumspannend ist, weil er für viele Menschen aus afrikanischen Ländern eine Chance im Kampf gegen Armut ist.
Du schreibst heute in Österreich beste Fußball-WM aller Zeiten.
Ja, ist es. Und ich finde, das ist es zu Recht. Und die waren am Anfang ein bisschen skeptisch und haben gedacht, na super, wie wird das ausgehen? Aber die haben wirklich die anderen etablierten nationalen Mannschaften richtig gefordert. Ja. Jordanien hat in Wahrheit Österreich gefordert.
48 Mannschaften,
das war keine Kleinigkeit.
Ja. Nicht schlecht.
Ja, und das finde ich, ist einmal ein wirklicher Fortschritt für die, wie du sagst, und Völkerverständigung.
Wir haben uns ja über den Infantino lustig gemacht, da muss man sagen, wie er dem Trump da diesen Pokal überreicht hat, was das für eine opportunistische Witzfigur ist. Aber man muss sagen, er hat alles richtig gemacht. Ne?
Damit hat er alles richtig gemacht. Der Trump gefreut sich wenigstens, hat er den Infantino Friedensnobelpreis
gekriegt. Vor allem diese riesige
Aber geht das ist voll auf. Ist ja das gegen die Trump-Philosophie der Trennung in weiße Amerikaner. Ja, klar. Und nicht weiße Amerikaner. Was jetzt passiert, ist eine Vermischung, eine Verbrüderung, eine Verschwesterung der Sonderklasse. Und ich finde, das auch noch zu kombinieren mit Mexiko ist ganz besonders wichtig. Ja? Weil Mexiko ist eine Schaltstelle.
Es ist eine perfekte Verbrüderung von Latinos und Amerikanern.
So gesehen wäre es ja der Gipfel oder der Höhepunkt oder der Endpunkt, wo noch dazu eine lateinamerikanische Mannschaft Weltmeister werden würde. Das wäre überhaupt der Wahnsinn.
Ja, aber nicht in Kolumbien zum Beispiel.
So schlecht sind
die ja so viel,
auch Mexiko, um
Gottes Willen. Ja so viele lateinamerikanische Mannschaften mit. Es wird ein 16-Finale Argentinien-Uruguay wahrscheinlich geben. Also das ist schon ganz, ganz toll. Und man muss einfach sagen, ich habe das ja drüben erlebt, die ganzen Amerikaner erleben diese WM eigentlich als eine Jubelstimmung. Die haben sowas noch nie gehabt, nicht beim Basketball, nicht beim Football. Da gibt es ja unheimlich viele Public Viewings, viel mehr noch als bei uns. Die machen zum Beispiel in Los Angeles das riesige Coliseum-Stadion auf, haben dort 80.000 Zuschauer bei einem Gratis-Public Viewing und so weiter. Also da spielen sich unglaubliche Szenen.
Ja, und das Spannende ist auch, ich habe mir das ja genau angeschaut, die Stadien, der Vorverkauf ist gar nicht so gut gelaufen. Die waren nicht ausverkauft, alle Tickets. Jetzt ist aber jedes Stadion voll, weil jeder irgendwie dabei sein möchte. Und dann am Schluss
und noch kein Ticket unter 1.000 Euro,
das kommt ja noch
berichten
dazu.
Kann. Ja?
Ja,
wenn du da ein gescheites Ticket haben müsst, musst du 3.000, 4.000 Euro hinlegen. Ja. Unglaublich. Also, du sagst, Frankreich wird Weltmeister, du sagst?
Frankreich. Nein, natürlich. Ich meine, ich bin leidtragend, weil Paris Saint-Germain im Champions League-Finale dann mein Arsenal dort geschlagen hat. Aber, sage ich, die haben einfach im Moment ganz, ganz tolle Spieler. Und dann musst du wirklich also einen tollen Tag erwischen, wenn du entweder Paris Saint-Germain schlägst oder Frankreich schlägst. Ja. Das letzte Mal hat Argentinien die Franzosen knapp geschlagen.
Ja.
Das war der berühmte Messi.
Das ist ja das Spannende.
Aber weißt du, Wolfgang, eins ist schon noch wichtig. Es hat einmal eine Diskussion gegeben über Financial Fairness. Ja?
Ja.
Das heißt natürlich, die Mannschaften, die Länder mit dem meisten Geld haben natürlich auch sehr, sehr gute Chancen.
Das gilt aber nicht für Frankreich, hat nicht das meiste Geld. Das meiste Geld hat England, Spanien.
Jetzt kommen wir aber zu den Schattenseiten. Ja. Das gehört auch, wir dürfen nicht deswegen nur hochjubeln. Es hat die Schiedsrichterleistungen, vor allem in Bezug der Bevorteilung von Argentinien, es liegt auf
Messi.
Der Hand. Das ist allgemein. Erstens haben wir klare rote Karten im ersten Spiel. Kriegt jeder Spieler, kriegt diese rote Karte, Messi kriegt sie nicht. Und dann das Foul an einen Schlager vor Manns Null. Ganz ein klares Foul, kein Wahr, als wie wir uns einen abgeschafft hätten oder gar nicht stattfinden. Das hätte aberkannt werden müssen. Gestern war es so. Die Usbeken schießen ein wunderschönes Tor gegen Portugal und sofort da war vorher Foul, aberkannt. Bei Österreich-Argentinien nicht, weil das war ein Messi sein Rekordtor, das traut sich keiner aberkennen. Das sind schon so feine Haarrisse im Gepäck, das dürfte eigentlich nicht
passieren. Weil dahinter Lobbys sind.
So, damit sind wir.
Natürlich.
Ja, aber das ist ja nicht schlecht. Es ist sicher die
aber
am meisten geldbringende Fußball-WM aller Zeiten.
Ja.
Noch ganz kurz zu unserem Team.
Ja, also man kann ja eh nichts sagen. Gegen Argentinien, gegen einen Weltmeister, sie haben sich wirklich wacker geschlagen, aber das ist halt zu wenig. Ja, wacker schlagen ist lobenswert. Aber wenn man das ganze Spiel anschaut und wir haben einmal aufs Tor geschossen, nämlich der Sabitzer mit dem Freistoß, dann haben wir ein Problem. Und das heißt Stürmer. Wir haben ein echtes Stürmerproblem. Und weit und breit kommt da auch nichts nach. Und das wird uns noch beschäftigen. Vielleicht muss man den Djukovic mal irgendwie auf Sturmspitze ummodeln. Der kennt das. Ah, auf den halte ich wirklich für, ist einer der besten Spieler. Ein Versprechen auf die Zukunft. Aber wenn du keine Stürmer hast, die in der Verfassung sind, eben auch so Knipser zu sein, die Tore schießen, dann hast du das Problem, dass du immer keine Tore schießt. Und das ist ein bisschen der Jammer. Jetzt werden wir aufsteigen. Ich glaube, da kann uns niemand daran hindern, egal wie das da am Sonntag in der Früh ausgeht.
Hoffentlich als Dritte.
Es wird nur sehr, sehr,
und das wollte ich weil sagen, sonst war es das und wir gehen
ins Rückflug. Es kann noch eine Konstellation geben, die auch historisch einzigartig ist. Insofern, dass es unter Umständen am Samstagabend bereits, nach unserer Zeit, bereits klar sein kann, dass zum Beispiel Argentinien und Österreich beide mit den schon jetzt erreichten 3 Punkten als Dritte aufsteigen würden. Das heißt, es ist wurscht. Es
Argentinien hat 6, du meinst Algerien.
Algerien und Österreich, die haben jetzt beide 3 Punkte. Und wenn wir haben die letzten Gruppenspiele.
Das wird so sein.
Wenn die draufkommen, dann schauen wir das schon an, was es dann bedeutet.
Ich habe mir das heute angeschaut in verschiedenen Szenarien. Die sagen alle, derzeit liegen wir so zwischen Platz 4 und Platz 6 von den Drittplatzierten, 8 steigen auf. Also das wird so sein, dass wir am Samstagnachmittag oder Mittag nach den Freitagabendspielen wissen, dass wir aufgestiegen sind als Dritte. Und dann ist die Frage, kommt dann die Schande von Kansas City oder kommt sie nicht? Was sagt der Mann, der immer gute Verschwörungstheorien hat,
lieber Peter? Wenn beide schon aufgestiegen sind vor Beginn des Spiels, dann gibt es keine Schande, weil dann ist es wurscht. Dann kämpft ja keiner mehr, sondern ganz im Gegenteil, dann wird es eher darum gehen, wer schießt keine Tor.
Wer schießt ins eigene Tor?
Hoch, wenn man nicht gewinnt.
Aber wer will schon gegen Spanien?
Glaubst du, dass die tatsächlich den Mut, weil da gehört dann schon Mut dazu, weil es ist eine Frechheit eigentlich.
Das ist keine Frechheit.
Den Mut haben, gegen Algerien zu verlieren.
Nein, das glaube ich auch, dass das gar nicht notwendig ist. Aber man könnte das sich als Trainer.
Das ist schon notwendig.
Man kann als Trainer sagen,
sind wir Zweiter.
Man kann als Trainer sportlich fair und völlig legal sagen, wir sind schon durch. Und das ist eine lange WM. Das Argentinien-Spiel hat unseren Stammspielern enorme Energie gekostet. Und ich lasse halt einmal die zweiten spielen, die noch gar nicht gespielt haben.
Ja, vielleicht gewinnen die höher als wir.
Das kann auch sein, aber damit ist es ja auch fair. Ne? Die können genauso gewinnen. Aber ich bin gegen eine Schiebung oder so. Aber wenn du schon weiter bist, warum muss ich dann Spieler einsetzen, die ein paar Tage später ja wieder brauchen?
Du brauchst es gar nicht. Algerien und Senegal sind die zwei besten Mannschaften von ganz Afrika. Und wenn man gegen Algerien nicht gewinnt, ja, die also teilweise auch verflogen mit dem französischen Fußball, also überhaupt keine Chance. Und niemals eine Schiebung, sondern das kann da passieren, wenn du das nicht willst.
Ja. Und dann bist du Dritter.
Aber jeder wird sagen, Schiebung.
Und spielst halt statt gegen Spanien, gegen die Schweiz oder Kanada.
Das ist ja dann die schon was.
Wäre angenehm,
ja,
oder?
Schon, die sind schon in Reichweite.
Also Spanien ich spiele lieber gegen die Schweiz als gegen Spanien.
Ist halt schon weit weg. Das ist ähnlich
wie Kalibri Argentinien. Spanien wird ja von vielen als Geheimfavorit für den Titel. England wird überraschenderweise von vielen als zumindest Finalist gesehen.
Aber das war gestern, also wenn wir schon von einer Schiebung reden, das 0-0 gestern, womit beide aufsteigen, das war schon sehr fraglich. Das war also als Fußball-Experte, wenn du dieses Spiel anschaust, dann war völlig klar, dass England das in der Form, wo sie sind, gewinnen müssen. Aber das war schon sehr bedenklich, das 0-0 gestern. Aber das ist auch
aber
so.
Aber du sagst, an Frankreich kommt niemand da an. Gibt es noch einen Geheimfavoriten? Spanien? Argentinien? England?
Spanien, England. Norwegen? Sind ja keine Geheimfavoriten, sondern echte Favoriten. Aber ich sag, wenn, dann würde ich eher einen tatsächlichen Südamerikaner nehmen. Ja, dann schaue ich mir an.
Kolumbien.
Argentinien sowieso mit dem Messi. Ja. Die können auch wieder Weltmeister werden. Oder Kolumbien, auch Mexiko nicht zu unterschätzen. Ja. Aus der Runde, glaube ich, dann eher.
Dass spannend. Bei dir noch abschließend, wird es eine Schiebung geben? Wird es eine Schande von Kansas City geben?
Ist alles nicht notwendig.
Außerdem, wir verlieren
das sowieso. Ist so eine tolle Stimmung.
Ist alles dort. Nicht notwendig.
Es ist grundsätzlich nicht notwendig, herumzuschieben. Und das Zweite ist, tut schon gar nicht. Und ich glaube, dass Mexiko und die ganzen Latinos, wie wir am Anfang diskutiert haben, dort einen ziemlichen Heimvorteil haben. Mhm. Und daher ist die Vermutung, es muss nicht Argentinien sein, sonst kann eine andere Mannschaft da höher aufgekommen, ist absolut berechtigt. Also das muss ich schon sagen. Aber man soll England nicht unterschätzen. Ich habe gesehen, England gegen Kroatien 4-2. Boah, das war fantastisch.
Deswegen war ja das gestern, das neue Null so verwundert.
Ja, das war halt. Ja, das
ist also du tippst nach wie vor auch auf England, ein alter Arsenal- und Premier League-Fan. Hätte mich ja gewundert, wenn du England von der Bettkante gestoßen hättest.
Das tue ich nicht.
Also es haben ja viele, bei Polymarket zum Beispiel, lautet ja die Prognose Finale Frankreich gegen England. Absolut, da würde dein Herz.
Das wäre natürlich ein Dolch.
Da würde dein Herz. Das so, das war, könnte man sagen, die erste Halbzeit fast von der Länge her. Ja. Man könnte aber auch sagen, wie beim Basketball das erste Quartal, das erste Viertel. Wir gehen in eine kurze Duschpause, weil es so heiß ist. Dann kommen wir zurück mit einem relativ umstrittenen Thema. Nämlich hat die Frau Sporer heute eine übers Dach gekriegt. Und hat da keiner einen Triumph erzielt oder liege ich da wieder mal völlig falsch? Wir sind gleich zurück.
UI24 Daily. Schneller, aktueller. Der tägliche Morgen-Podcast mit allen Top-Stories aus Politik, Österreich, Sport und Society. Präsentiert von Alex Nausner.
Hallo, ich freue mich und bringe euch ab sofort alle News als Podcast. Jeden Morgen ab 7 Uhr mit den spannendsten Gästen. Abonniert UI24 Daily. Jetzt auf Spotify, Apple Podcasts, UI24.at und überall, wo es Podcasts gibt.
UI24 Daily.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Live.
Ja, das war heute ein eigenartiger Ministerrat. Wenn die Katze aus dem Haus ist, haben die Mäuse Kirtag, wie es so schön heißt. Ja? Keine Katze da, die eine Katze, Meindl-Reisinger in China, die andere Katze in Dallas, wo die Babler-Katze war, weiß ich nicht. Ist auch nicht da, keine Ahnung. Ja? Vielleicht macht er gerade Frieden zwischen Putin und Zelensky, könnte ich mir vorstellen. Bei seiner Bedeutungshaftigkeit. So, auf jeden Fall wurde das Kommando übernommen von unserem Innenminister Karner, der uns heute mehrere Sachen erklärt hat. Erstens, die Frau Sporer kann XXX gehen, ja, und wurde rasiert und kann sich ihre Entlassung von 500 Häftlingen in die Haare schmieren. Zweitens einmal, stattdessen wird er, der großartige Abschiebeminister, 300 straffällig gewordene Häftlinge, asylsuchende Häftlinge, in ihre Heimathäfen, und zwar nicht Schiffshäfen, sondern Gefängnishäfen, abschieben. Und das so schnell wie möglich. Und drittens, so zum Drüberstreuen, kriegt jeder Syrer, der zurückgeht, noch 3.000 Euro aufs Händchen. Peter Westenthaler, zunächst einmal zur Frage, war das eine gute Idee, 500 überzählige, zu viele unbedingt Verurteilte, aber in Wahrheit harmlos Verurteilte, nach Haus zu schicken?
Nein, das natürlich nicht, sondern das ist eine Kapitulationserklärung.
Eben, ja.
Eine Kapitulationserklärung, wenn das eine Justizministerin formuliert, dann kann das ja nur eine sozialdemokratische Justizministerin formulieren.
Wieso?
Naja, weil da sind wir in finstersten Zeiten eines Broder unterwegs gewesen mit dem Strafvollzugslockerungen und alles, was da gibt. Entsetzlich, muss ich sagen.
Wieso?
Na, weil, schau, auf der einen Seite rennt der unglückselige Herr Babler durch die Gegend und seine ganze Kampagne nennt er Ordnen. Also Ordnen.
Ja?
Wenn das Ordnen ist, dass ich kapituliere vor den, weil die Strafvollzugsanstalten so voll sind, und wenn die Lösung dafür ist, nicht vielleicht neue Strafvollzugsanstalten einzurichten oder halt noch mehr abzuschieben, dass ich sage, ich lasse 500 frei.
Ja gut, das sind größtenteils Steuersünder oder ähnliche Fälle.
Ja, aber die haben
das
alle,
sind ja keine Gewalt.
Ja, aber entweder haben wir ein Gesetz und haben Gesetze und haben einen Strafrahmen und haben auch Gefängnis, oder wir haben es halt nicht. Und eine Justizministerin kann das nicht sagen. Das heißt, was war das? Von der Justizministerin von der SPÖ ein aufgelegter Elfmeter für den Herbert Kickl und die FPÖ. Natürlich, weil die haben das erste
aufgeschrieben. Ja, für den Karner und den
Stocker, die haben sie auch. Als erster haben die Freiheitlichen aufgeschrieben und gesagt, wie, was sind die noch zu retten? Die lassen jetzt die Gefangenen alle frei, lassen die auf uns los wieder. Und erst dann hat der Karner eigentlich die Lunte gerochen, dass die da brennt vor der Explosion, und hat dann wie immer zu spät, aber doch eingegriffen, und heute haben sie halt das abgedreht. Ist ja okay, ich finde das ja richtig. Das kann
sie
man nicht machen.
Berühmten Schwarf eingezogen, genau. Und zog von dannen.
Aber Was ja viel schlimmer ist, ist, das ist jetzt vorbei, ist ja dieses Geld verschenken jetzt.
Ja, zu dem Thema gehen. Bleiben wir zuerst bei der Frau Sporer, weil wir haben ja einen deklarierten und bekennenden Sporer-Fan. Ja, hier sitzen, na schon, bist schon ein Sporer-Fan.
Ja, in dem Punkt nicht.
Ja, aber prinzipiell schon. Ne? Ja. Du sagst, du hast hier, glaube ich, fünfmal schon gesagt, der großartige Justizminister.
Ja, aber in dem Punkt nicht.
Gut, also dann so. Das war ein Blödsinn. Was. Hätte sie dir das gesagt, als Generalsekretär, jetzt gesagt, Alter, du spinnst, oder was?
Erster Fehler war, wenn ich Verhandlungen habe zum Budget und man sagt, Sicherheitsministerien sollen andere Aufgaben erfüllen können und daher sollen sie ein Geld haben, Verteidigungsministerium, Innenministerium, dann hätten die Sozialdemokraten fordern müssen, auch das Justizministerium, nämlich auch ein Sicherheitsministerium. Ja. Fehler Nummer eins.
Ja. Ja. Fehler Nummer Kein zwei Geld ist, für den Hilfen.
Ja, das, ne, ja. Das zweite ist, das ist eine ehemalige Richterin, die muss den Zustand ja dort kennen. Man hätte schon viel früher anfangen sollen und schon viel früher beginnen sollen, diese 200-300 ausländischen Straffälligen abzuschieben.
Von denen reden wir nicht.
Ja, ich schon, weil mir ist das wichtig.
Kommen wir noch, ja. Aber wir reden ja vom Vorschlag deiner Frau Genossi, die gesagt hat, lass mal 500, die harmlose, unbedingt Verurteilte sind, wieder nach Hause gehen.
Dann könnte er kommen und sagen, Steuersünder zum Beispiel. Dann tut es den Krasser gar nicht erst einspielen.
Ja,
weil dann, das ist ja auch nur, Steuerhinterziehung. Steuerhinterziehung. Ab jetzt hieß das von der Symbolik und Real, Steuerhinterziehung, wie hast du gesagt, harmlose Verurteilung. Mein Gott, ist halt ein bisschen eine Steuerhinterziehung. Oder beim Becker, der hat eh nur die Reichen geschröpft und die Scheichs. Wunderbar, das ist eine gute Idee gewesen. Die haben eh nur Geld. Warum soll man die alle einkasteln? Also wenn man das beginnt, ich halte das für das gesamte Recht.
Aber Gefahr für die Gesellschaft ist der keine.
Bruder,
der
ist, Herr Krasner. Nein, der Bruder ist was anderes damals. Na, da ist um ganz was anderes gegangen.
Bruder, schön Justiz.
Nein. Also jedenfalls, es hat nie gegeben eine Überlegung.
Also du sagst eine Schnapsidee, 500 nach Hause zu schicken.
Das kannst du
nicht machen.
Untergräbt das Vertrauen in die Demokratie, ins Rechtssystem, in die Justiz. Das ist nicht machbar.
Warum ist der das dann eingefallen? Und der Babler steht ja auch voll
etwas,
dahinter.
Nein, das ist zum Beispiel
Babler steht ja voll
ich
dahinter.
Ich sage dir was du überraschen wird, weißt du, wenn man so Interviews da. Ich sage dir, was mich nicht interessiert, wer ist auf die Idee gekommen? Weil, wenn ich von oben herunter sage, pass auf, jedes Ressort muss was einsparen. Ja, da ist in die Falle ist da schon das Wissenschaftsressort hineingerannt, was geheißen hat, 1 Milliarde. Und keiner hat gewusst, wo und rausgekommen ist, dass 20.000 dagegen demonstriert haben. Gut, also das war einmal schon daneben. Und so kann man es nicht machen, muss man jetzt einen neuen Anlauf machen im Herbst, dass das alles anders abläuft. So. Und wenn ich sage, bei der Justiz, und das ist untragbar in der Justizanstalt, das weiß man schon lange, das weiß man schon lange, dann sage ich, wisst ihr was, es kriegt so Geld und baut es noch einen Häfen irgendwo und tut es jetzt 300 Leute abschirmen. Da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Aber dass ich sage, wisst ihr was, ich schaue mir an, ich frage mich, wer sucht die aus? Die 500 harmlosesten Straftäter. Ich habe gesagt, komm her, ich schaue die auf. Mei, du bist schon harmlos.
Komm, das reicht. Eine kleine Steuerhinterziehung.
Die paar Millionchen, wenn tut denn das schon weh? Ja. Also das geht ja gar nicht. Ja. Und ich finde, da ist irgendwie, da hat
also,
die Beratungsstruktur
nicht
funktioniert.
Dass einer der Prominenten Sozialdemokraten, nämlich der Pepi Chab, sagt, das war eine Schwachsinnsidee der SPÖ. Habe ich es richtig
verstanden? Ich habe eine andere Wortwahl als du.
Ja, aber ich habe es
seit Jahren da und du tust immer
ich
so ein Wortwahl.
Ich versuche es immer ein bisschen zuzuspielen.
Nein, aber die Prater-Rhetorik habe ich nicht. Und ich sage einfach, es war...
Keine gute Idee.
Nein, das sage ich auch wieder nicht. So, ich sage, man hätte vorher gemeinsam mit all denen, die schweigend bei so einer Sitzung dabei sind, wenn jemand sagt, wisst ihr was, das ist, wenn wir einfach 500 Häftlinge freilassen, schon die minder... Belasteten. Und ich frage mich, dann sitzen Leute dort, und meistens ist es ja so, und dann fällt keiner ein von denen zu sagen, hey, ist das eine gute Idee oder das ist keine gute Idee. Ich meine, sei mir nicht besser, dass ich bin fassungslos. Ja. Ich bin zu meiner Zeit, und ich sage nicht immer, alles war in meiner Zeit super, aber wenn ich in meiner Zeit irgendwo ein Fraktionsvorsitzender oder jemand anderes sagt, lass mir 500 Häftlinge frei, den hau aus dem Zimmer raus. Sag ich, Alter, willst du haben, dass wir wieder irgendwie... Aber dann können wir ja gleich den Freiheitlichen, die Wählerstimmen hinschicken und sagen, wisst ihr was, wählt aus. Sie sind zwar nicht, was Gott will, leibend, aber wählt
so, ist es nicht, darf ich da noch was Wichtiges... Kernproblem liegt ja ganz woanders, nämlich... wenn man eine ideologisierte Justizpolitik macht...
Da ist er nicht.
Na, Moment einmal. dann, wenn man auch in die Geschichte schaut und vor allem in die jüngste, auch in die alte Geschichte, aber in die jüngste anschaut, dann kannst du ja als ÖVP-Management so schwere Fälle nicht zweimal hintereinander machen. Und das ist jetzt wieder die ÖVP bei der Nase genommen. Geschichte Broder, das war der ideologischste
Justizminister. Ja, schon lange her.
Schon lange her. Aber ÖVP macht eine Grüne zur Justizministerin. Ich glaube, das bereuen sie bis heute, ja. Vor allem der Herr Kurz. Und jetzt da macht die ÖVP eine linke Sozialdemokratin zur Justizministerin, mit der sie schon wieder die größten Probleme haben. Die auch in ihren eigenen Reihen, nämlich in der ÖVP-Reihe, wildert und wuchert, wenn ich jetzt an den Herrn Wöginger und so denke. Ja. Aber die auch ideologisierte Justizpolitik. Und das, dieser Vorschlag, von mir nichts, dir nichts, auf einmal 500 Strafgefangene auf die Bevölkerung loszulassen. Und das ist völlig wurscht, was die angestellt haben. Die haben alle jedenfalls was angestellt, dass sie im Häfen sitzen. Das heißt, das geht nicht. Und das ist eine Ideologie, die dahinter steckt. Und das ist etwas, wo man die, sozusagen die Ordnung, die, von der der Herr Barber jetzt spricht, unterlaufen möchte. Und das finde ich für falsch. Daher war es richtig, ihr heute da sie in die Schranken zu weisen. Und das ist aber auch nur deshalb entstanden, weil die Freiheitlichen so einen Druck gemacht haben. Dem ist dann keiner aufgefallen.
So, jetzt hat der
Ansatz schnell. Schau, ich meine, das ist nicht Ideologie, es ist Hilflosigkeit. Wenn ich vor lauter überfüllten Justizanstalten bin, ja, und mir fällt nichts ein, außer dass ich dort erkläre, wir haben zwar Gesetze und mit diesen Gesetzen wirst du umständlich, wenn du verurteilt bist, einkasteln und das nimmt das, aber das geht jetzt nicht.
Dann in
wenn wir da drin keinen Platz haben, weil statt, da passen nur zwei in die Zelle, aber es sind drei drinnen, daher gelten die Gesetze nicht. Da kriege ich ja so ein Hals, das gibt es ja gar nicht. Was soll denn der einfache Bürger und die Bürger dann so sich denken und ich sage, naja, Moment, wenn ich der Dritte bin, dann habe ich ja Glück, dann komme ich gar nicht gescheit ins Häfen rein. Das gibt es ja alles nicht.
Zwei Drittel der Gefangenen sind Ausländer mittlerweile.
Ist freundlich.
So, dort ist das Problem. Damit sind wir beim nächsten Thema, das da gleich dazugehört, weil das hängt ja zusammen. Der Herr Kahner hat das gleich für einen Elfmeter genutzt und hat ihn zumindest in die Nähe des Tores geschossen, indem er nämlich gesagt hat, wenn wir den Häfen schon ausräumen, dann räumen wir bitte die straffällig gewordenen Ausländer raus und schicken die, wenn sie 3 Monate Haft in Österreich verbracht haben, zurück in ihren Heimathäfen, nach Syrien, nach Afghanistan. Das ist ja eine Idee, da müsstest du fast applaudieren.
Das Problem ist nur, sie machen es nicht. Das hätten sie ja schon seit Jahrzehnten.
Er sagt, er macht es jetzt.
Ja, das Problem ist immer, dass dann dieses Land, da musst du bei jedem Einzelnen nachfragen, ob der überhaupt genommen. Du kannst ja nicht einfach in einen Flieger setzen und hinschicken. Und wie soll es so ist, sagen auch diese Länder, und ich sage jetzt keinen Namen, aber auch diese Länder der Betroffenen sagen, na, Entschuldigung, aber einen Straffangenen, den könnt ihr euch behalten, ja, den braucht man nicht im eigenen Land. Ja. Das heißt, er verspricht wieder Dinge, die nicht funktionieren. Und warum funktionieren sie nicht? Weil sie den Mumm nicht haben, die tatsächlich, und jetzt sind wir beim großen Thema, in einem sogenannten Ausreisezentrum im Ausland an der europäischen Grenze zu verfrachten und dort muss jeder schauen, was aus ihm wird. Das passiert nur alles nicht. Das heißt, uns wird vorgegaukelt, eine strenge Ausweisungs- und Zuwanderungspolitik, die aber nicht stattfindet. Und dieser verrückte Vorschlag, 3.000 Euro hart verdientes Steuergeld an Asylanten zu geben, dass er wieder heimgeht.
Syrer.
Ja, an Asylanten.
Natürlich halt syrische Asylanten.
Ja, wir haben es die noch alle. Da knabbern Pensionisten am Hungertuch, die mit 3.000 Euro ein halbes Jahr nicht einmal auskommen müssen. Und dann schenkt der Asylanten, die keine Aufenthaltsberechtigung haben, 3.000 Euro. Der soll ihnen nichts schenken, der soll sie in einen Flieger setzen und auf Wiederschauen. Heim und abschieben.
Kostet ja 3.000 Euro.
Ja, aber wie komme ich auf die Idee, dass wie viel Geld 3.000 Euro für viele Menschen, Millionen Menschen in dem Land sind? Und jetzt sage ich dir noch was. Weißt du, was lustig wird? Es werden Tausende diese 3.000 Euro nehmen, werden heimfahren und in kürzester Zeit sind die wieder da.
Ja.
Na, selbstverständlich.
Könnte leicht
sein. Der braucht ja nur an die Grenze kommen, Asyl, dann werden wir es ihm schon wieder nehmen, weil wir so freundlich sind und der ist ja verfolgter. Möglicherweise kann der gleich 3-4 Mal die 3.000 Euro kassieren. Also das ist ja ein verrücktes System. Warum? Weil das jetzige System scheitert, weil wir nach wie vor zu wenig Abschiebungen haben. Wir haben ja 40, 50, 60.000 Afghanen, Syrer, alles Mögliche im Land. Davon viele, aber nicht alle, kriminell, nicht integrationswillig. Wo sind da die Massenabschiebungen, die schon lang kehren? Wo ist denn das? Wo sind die Flieger, die Airbert One, wie es der Herbert Kickl so schön formuliert? Der hätte das machen. Der hätte sogar hingehen und den Flieger verabschieden. Du, nein, schon. Ist aber so. Das muss einmal hart durchgegriffen werden und diese Regierung macht das nicht. Und jetzt sage ich da, warum? Weil sie sich nicht unbeliebt in der Europäischen Union machen will, weil denen so auf die Finger schauen und einen aufs Kopferl geben, wenn wir so böse sind zu den nicht mehr Asylberechtigten. Darum geht es ja nicht mehr. Es geht nur um nicht Asylberechtigte, die bei uns sind. Die können wir, das sind wahrscheinlich 150, 200.000, sicher, die gar keine aufrechte Asylberechtigung mehr hätten, weil es keinen Asylgrund mehr gibt. Und das ist halt der Fehler im System.
Aber schau, ich sag dir was. Die haben jetzt endlich einmal Vertreter vom Taliban-Regime ein Visum gegeben, damit die auf einen Tag zu Verhandlungen, ja, glaube ich, nach Belgien.
Vor zwei Jahren hast du noch kritisiert, wie der Mölzer zu einer gefahren ist.
Nein, ich bin der Meinung. Ich bin jetzt der Meinung.
Ja, so auf einmal.
Bei dir gibt es ja auch manchmal solches jetzt und der Vergangenheit.
Der Mölzer war ein Pionier, wie er zu
der Zeit gekommen ist. Deine ist was ist dein Meinung?
Na, natürlich mit denen Abkommen machen und Afghanen zurück nach Afghanistan schicken. Ah, das Ende. Ja. Und nicht bitte, jetzt, wie oft gesagt
bist wird. Du jetzt für den Kanner-Vorschlag,
und so.
Bist du jetzt für den Kanner-Vorschlag, der sagt, wir entlasten die Gefängnisse dadurch, ja, bin, dass man die Ausländischen... Die ausländischen Häftlinge zurück in ihre Heimat.
Tja, die haben weder diese Zentren, die er vorher gefordert hat, die Redner, die
ja, da kannst du ja einen Vergewaltiger schlecht in der Ausreisezentren.
Nein, aber die gibt es ja gar nicht, die gibt es ja noch gar nicht, diese Zentren. Ja. Was es geben könnte, ist, dass wir haben Zentren, wo einer gar nicht erst auf EU-Gebiet kommt und dort muss der Antrag gestellt werden. Und dort entscheidet sich, ob er weiterfahren kann oder ob er zurück muss. Und nur das ist etwas, wo du wirklich effizient und auch nicht mehr die irgendwelche Zurückfluggeschichten und 3.000 Euro und sonst was. Das ist ja ein hüflosen Konzept, dass ich sage, nur dieser halt
also schon gegen da, den 3.000 Euro
ist er so
bist
nicht.
Du?
Nein, ich halt, das ist keine Lösung.
Gegen die 3.000 Euro?
Weil ich auch der Meinung bin, bitte, da habe ich doch Leute erlebt, die gesagt haben, den schicken wir, dieser Drogendealer, den schicken wir jetzt da irgendwo zurück nach Afrika. Und nach, ich weiß nicht, welcher Zeit war er schon wieder
da.
Ja, das geht nicht. Das geht alles nicht. Das heißt, an der Grenze entscheidet sich das. Ein bisschen erster Schritt ist, dass man den Flughäfen wenigstens in Österreich einmal schauen kann, wer kommt da. Er ist noch nicht Teil des EU-Raumes und so weiter. Aber das geht ohne dem nicht. Und du wirst auch mit Ländern verhandeln müssen, die halt uns nicht gefallen. Und mir gefällt das ganze Regime dort todsicher nicht.
Wo?
Ich brauche nur in Afghanistan, brauche das alles nicht. Frauenfeindlich, kinderfeindlich, nur feindlich. Aber wo kommen wir da hin? Ich tue jetzt Frauen und Kinder ausnehmen. Ja? Dass dann Leute da daherkommen, sagen, Kontakt habe ich, hat keine Asylberechtigung. Das kommt noch dazu. Der muss ja auch mal aus Afghanistan kommen und keine Asylberechtigung kriegen. Und da muss ich sagen, da muss die Möglichkeit bestehen, dass man die zurückschickt. Und da ist mir das alles, das ist mir alles viel zu nebulos und letztlich im Endeffekt keine Lösung. Und das ist ja das mit vor der Grenze. Dort spült es ab. Dort ist die Entscheidung zu fällen, ob einer überhaupt Asyl bekommt oder nicht. Ja, die Dänen machen das übrigens.
Und vor allem muss dann, und das ist jetzt, für mich gibt es zwei wichtige Punkte. Wie kann ich die Zahl der Nicht-Asylberechtigten, wenn man so will, der Illegalen,
reduzieren?
Ja, okay. Der 100.000, die wir im Land haben. Wie kann man das machen? Zwei Punkte. Erstens haben wir keine Neichen einlassen. Festung Österreich, keinen einzigen neuen Asylantrag. Das beschließe ich als Regierung einmal, als Signal. Und das verkaufe ich auch groß. Österreich stellt keine Asylanträge mehr aus. Sie werden nicht einmal mehr geprüft, nichts mehr. Dann kommt einmal keiner mehr dazu. Und für die da sind und keine Aufenthaltsberechtigung, keinen Asylgrund mehr haben, gibt es ja nicht, denen schenke ich nicht ein Geld, sondern denen nehme ich ein Geld weg. Die werden einmal scheibchenweise, so alle zwei Wochen, werden denen die Sozialleistungen gekürzt, so lang, bis gar nichts mehr haben. Du kannst gar nicht schauen, so schnell wie die weg sind, entweder in Deutschland oder in einem anderen Land oder vielleicht sogar in ihrem eigenen Land. Aber dass man die durchfüttern auch noch, dass die kriegen Mindestsicherung, vor allem in Wien, sind ja 80% mittlerweile Zuwanderer, Asylanten, die Mindestsicherung kriegen, nur mehr 20% Österreicher. Das ist ja alles absurd, was das da abspielt. Mindestsicherung streichen, nur mehr für österreichische Staatsbürger. Die ganzen Wohnbeihilfen, die ganzen Gratiskulturen, die wir da haben, von öffentlichen Verkehrsmitteln etc., alles streichen. Du wirst sehen, wie schnell die freiwillig das Land verlassen, sagt auch, wo sie hingehen werden, die meisten nach Deutschland, weil du das genauso verrückte Regierung, die sie auch durchfüttert. Oder vielleicht gehen sie dann wirklich nach Hause, weil sie dort am Aufbau mitarbeiten wollen. Aber doch, die Lösung ist doch nicht, denen ein Geld zu schenken und die Tür aufzumachen für einen Missbrauch, sodass der irgendein anderes Familienmitglied kommt dann zurück und holt sich nochmal die 3.000 Euro. Also das ist ja völlig absurd. Es braucht Mut, es braucht Mumm und es braucht eine Kraft. Und das hat diese Regierung leider nicht, weil sie aus drei Parteien bestehen und sich nie einigen auf etwas.
Das ist Wir kommen nicht bestätigen, die du sagst, aber von der Grundidee her bin ich auch der Meinung, du musst Schritte setzen, damit die, die abgelehnt sind, einen Grund sehen, auch wirklich zu gehen.
So ist es.
Das würde ich auf das zusammenfassen und bei dem bleibe.
Gut. Wir kommen in die letzte Schulwoche. Morgen haben wir unser letztes Wahlbarometer, nehme ich an, und werden einmal eine ordentliche Zeugnisverteilung machen. Nur vorweg, wer war der beste Minister, das beste Regierungsmitglied, wer war der schlechteste?
Der Beste. Also, wenn wir uns noch erinnern an das letzte Mal, als wir hier die Säulen, nämlich die nach unten gehen, das waren ja alle im roten Bereich. Es gibt ja keinen Minister, der von dieser Bevölkerung positiv bewertet wird. Aber von denen, die alle schlecht bewertet werden, ist für mich eine, wo ich zumindest der Meinung bin, dass sie für ihr Engagement und für ihre Standhaftigkeit meiner Meinung nach hervorsticht, und das ist die Verteidigungsministerin Danner.
Die Frau Danner, ja.
Bei der ich ganz ehrlich nicht immer einer politischen, schon gar nicht einer politischen Meinung bin. Ich bin gegen die Aufrüstung, ich bin gegen das Geißschild, ich halte das. Aber was mir bei der Frau gefällt ist, dass sie empathisch ist, ein Herz hat. Und ich werde es nie vergessen, sie war die einzige Ministerin in der Regierung, die das Urteil gegen diese Räuberbande, das minderjährige Mädel.
Wer ist der schlechteste Minister? Wer ist der schlechteste
alle
Regierungsmitglied?
Schaut, der Schlechteste liegt auf der Hand, das ist immer der Letzte in der Zeugnis. Und der Letzte der ist halt der Pabler, der liegt jetzt laut letzter Woche bei der Kanzlerfrage auch schon an letzter Stelle, nämlich bei 7%. Also der macht jetzt eine Tour, der Herr Pabler, ja. Und zwar sagt er, ich bin ein Politiker zum Angreifen. Bei 7%,
über den reden
bei 7% wollen das die Leute aber nicht. Die wollen
also
gar nicht
die Beste.
Die wollen ihn auch nicht angreifen.
Babler,
die sagen, los mit dem Pabler in Ruhe.
Kommen wir mal gleich dazu. So, bei dir, Bester? Ich weiß, auf wen ich tippen sollte
bei dir. Ja. Ja, der Matterbauer ist trotz alledem in einer Situation, wo schwieriger geht es nicht. Also es hat kein Finanzminister solche Schwierigkeiten zu bewältigen gehabt, Schwierigkeiten, die er nicht einmal selber verursacht hat, sondern der geerbt hat von den Regierungen vorher. Also daher der Matterbauer. Ich habe aber trotzdem der Meinung, dass die Evi Holzleitner, die zwar jetzt wie soll man sagen, in schwierige Situationen
auf sich teilweise selbst,
das muss sie in Ordnung bringen. Ja. Aber im Prinzip hat sie ja Potenzial und daher finde ich, ist das.
Schau,
von den Schwarzen muss ich das sagen, ich muss leider einen Schwarzen annehmen, ja, das hilft ja nichts. Erstmal möchte ich mich beim Stocker bedanken, dass er diese Enthaftungsgeschichte gebremst hat, obwohl man sagen muss, er hat ja keine Richtlinienkompetenz. Ja, also das, was der Kahner gesagt hat, das Machtwort des Bundeskanzlers ist ein Blödsinn. Der hat kein Machtwort, der hat ein politisches Machtwort, aber kein rechtliches. Ja, der kennt sich einfach nicht aus, aber macht nichts. Vielleicht hat der Stocker das eingebremst, deswegen muss ich mich jetzt mit dem Stocker nicht zum Streiten anfangen. Das finde ich war einmal wahrscheinlich eine durchaus sinnvolle Geschichte, dass man nur einmal darüber nachdenkt.
Also der kriegt jetzt positive Noten.
Aber er kriegt zumindest keinen Fünfer. Und der Kahner, ich habe mit dem Kahner, seitdem der damals gesagt hat zum Trump, der Unterschied zwischen dem Trump und uns ist, bei uns werden die alle eingesperrt und bei ihm nicht. Seit damals hat er bei mir einen Stein im Brett, weil das finde ich einfach gut. Ja. Der Quatschkopf da aus dem Weißen Haus erzählt uns, wie man die Kriminalität bekämpft und das Böse und kassiert da überall Staatschefs ein mit den Hubschrauber. Aber im Endeffekt rennen tut so viel mehr dumm, die schon längst ins Häfen gehört in den USA. Aber bei uns ist es in der Tat wirklich so, dass die auch im Häfen sind. So,
also und wer ist der Schlechteste?
Das ist eine schwierige Frage, die du da hast. Da sind einige wahrscheinlich, die in diesen Bereich kommen.
Nimm den Letzten.
Aber die Meindl-Reisinger, an der ich wirklich so viel gefunden habe, eloquent,
anfangs.
Und gescheit, anfangs. Ja. Und ich muss da sagen, ihre Ukraine-Politik und die teilweise ist die, wie soll man sagen, die dann Wackelkontakt politisch. Das ist, du weißt nicht so richtig, wo die hingehört und was die will. Und das geht so gar nicht. Ja. Aber positiv, dass die jetzt nach China fährt. Positiv, dass alle nach China fahren.
Also dann ist sie auch nicht die Schlechteste.
Naja, das ist positiv.
Wer ist dann der Schlechteste?
Ja. Sei gnädig. Ich denke noch darüber nach.
Gut. Bis morgen.
Brühl wollte ich auch noch dazu sagen.
Bitte?
Der junge Brühl.
der Alex.
Macht es auch nicht fachlich nicht schlecht.
So, gut, unser Digitalminister. So, das war die heutige Runde. Gleich bei der Gelegenheit wieder Hinweis, beide Herren morgen wieder da und dann mit dem letzten Wahlbarometer inklusive der letzten Umfrage für die Grazwahl. Bin gespannt, was wir da morgen alle sehen werden. So, jetzt eine kurze Werbepause wieder und dann wollen wir mal unsere wirkliche Erfolgsrolle rauslassen, nämlich wir drei sind ja Insider und da wollen wir ein bisschen über Insider-Geschichten reden. Das interessiert Sie sicher, deshalb bitte dranbleiben.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Dritte Runde, drittes Quarter. Jetzt sind wir wirklich schon in der zweiten Halbzeit und spielen schon in Richtung Verlängerung, müsste man sagen. Peter Westenthaler und Josef Czap, meine zwei Polit-Insider. Freue mich jedes Mal, es ist eine Freude, mit Ihnen zu diskutieren. Und ich weiß, es ist eine Freude, für Sie zuzuschauen, weil das solche Insider sind. Also dann lassen wir den Insider mal raus, wie es so schön heißt, ne, Peter? Dann sag uns doch einmal deine Insider-Beobachtung zum großen Geheimtreffen der letzten Woche, das, glaube ich, genau 1,5 Minuten geheim geblieben ist, nämlich Altkanzler Sebastian Kurz besucht Fastkanzler, Volkskanzler Herbert Kickl. Das im Parlament, sodass sich jeder
ganz sieht. Geheim.
Ganz geheim. Und das alles auf Bussi Bussi. Und nachher beglückwünschen sich die zwei, was für tolle Hengste sie nicht eigentlich sind. Wie siehst denn du das? Ist das der Beginn einer neuen Love-Affair? Und steuern wir da doch auf eine mögliche Koalition Kickl-Kurz zu?
Also erstens einmal finde ich das sehr spannend. Es passiert ja derzeit für uns eingefleischten Politbeobachter und Experten hinter den Kulissen relativ wenig. Das ist ein neuer Input, wenn man so will, der natürlich die Prognosen, Kalkulationen, was passiert in den nächsten Wochen, Monaten, wieder ein bisschen hinaufgeschraubt haben. Weil die treffen sich nicht nur, um einen Kaffee zu trinken und um sich gegenseitig Komplimente zu machen, sondern es hat ja schon einen Grund, den erfahren wir zwar nie offiziell, daher ist ja auch der Spekulation
Insider. Was ist der Insider?
Ich glaube einfach, das, was ich immer sage, dass Sebastian Kurz als Political Animal, als Politiker, der lebt und lebt, einfach schön langsam, aber doch sicher sein Comeback vorbereitet. Warum macht er das? Weil er genau weiß, dass die nächsten Monate bis in den Herbst hinein für die Österreichische Volkspartei entscheidende Monate werden. Warum? Weil wir spätestens im September, Oktober noch genau in den letzten Jahr vor der entscheidenden oberösterreichischen Landtagswahl sind. Und da beginnen die Köpfe zu rauchen. Und was ich höre aus der ÖVP ist ja Folgendes, dass es eine Art Stillhalteabkommen der Bundesländer gibt, die jetzt Wahlen haben, also Oberösterreich, dann Niederösterreich, dann Tirol, die dem Stocker und seinem entsetzlichen, schlechtesten Generalsekretär aller Zeiten nach hätte, einfach gesagt haben, ihr dürft jetzt weiterwirken, noch bis in den Herbst hinein, aber spätestens am Jahrestag vor der Oberösterreich-Wahl
ein Jahr von der
schauen wir uns die Umfragen noch einmal an.
Ja.
Und wenn sich bis
dahin... Das wäre dann, wann würden, im Frühjahr oder
im Herbst? Da gibt es jetzt noch keinen echten Wahltermin, aber es wird sein. Im
September, Oktober.
Und dann schauen wir uns die Situation an und wenn da nicht ein deutlicher Ruck durchs Land gegangen ist, aus Ihrer Sicht, nämlich für die ÖVP, dann tut es uns leid, aber dann müssen wir wählen. Warum müssen wir wählen? Weil wir sonst Oberösterreich mit Sicherheit verlieren, möglicherweise auch Tirol und aber auch Niederösterreich. Mit so einem Gegenwind aus dem Bund, mit solchen Daten, die wir ja jede Woche auch präsentieren. Mit
die vor allem immer schlechter
werden. Die immer schlechter werden. Ja. Und keine Besserung in Sicht, weil dieses grausliche Belastungspaket, das jetzt beschlossen worden ist, wird ja jetzt, kommt ja rein die Umsetzung. Das heißt, die Leute spielen es jetzt erst so richtig. Und ich glaube, dass spätestens im Herbst die Alarmglocken läuten und das hat der Kurz natürlich wieder übernasert. Und lotet einfach aus, gibt es eine Chance, die ÖVP im Herbst zu übernehmen oder nicht? Und wenn ja, würde er das sicher machen, aber gleich in Neuwahlen führen natürlich, keine Frage. Und dann eine Koalition mit den Freiheitlichen vorzubereiten.
Ich glaub, na, da ist ja auch einiges auszuloten. Da ist ja auszuloten, kann man mit dem Kickl regieren?
Ja. Na ja, warum nicht?
Und wer macht den Kanzler und wer macht den Vizekanzler?
Ja, das ist leicht. Das ist, da hätten sie nicht so lange miteinander reden müssen. Der Kanzler ist der Stärkere, ganz einfach. Das ist ein offenes Rennen. Wie es ausgeht, laut den jetzigen Umfragen, liegt ja auf der Hand, nämlich dass Kickl der Erste sein wird. Und dann wird halt nicht der Kurz als Vizekanzler reingehen, sondern Elika Höstinger oder jemand anderer. Aber das, darum geht es gar nicht. Es geht darum, wo man die, ein grundsätzliches Übereinkommen, Einverständnis hat, dass man so, wie es in einer Demokratie üblich ist, ganz wichtig, Ohrenspitzen, gerade die Sozialdemokraten, die das seit Jahren nicht machen und mit dieser Ausgrenzung der Freiheitlichen die ÖVP in einer Regierung, wie man so will, einzementieren. Das ist ja der Grund, dass die SPÖ das immer tut. Daher ist die ÖVP pragmatisiert in einer Regierung, weil sie die SPÖ aus dem Spiel nimmt. Und das ist im Moment die Phase des Auslotens. Und ich kann da garantieren, wenn im Herbst, ich sage jetzt einmal, nennen wir es den Monat Oktober, die Umfragen so sind, wie sie heute sind, oder noch schlechter, was eher wahrscheinlich ist.
Die ÖVP unter 20%.
Dann gibt es überhaupt keine andere Möglichkeit. Dann hast du nur mehr zwei Denkschulen in der ÖVP. Die einen sagen, wir verlieren Oberösterreich an die Freiheitlichen. Die anderen sagen, wir gehen wählen auf Bundesebene und retten somit die Bundesländer. Und wenn man weiß, dass die ÖVP aus den Bundesländern regiert wird und schon lange nicht von der Regierungsmannschaft in Wien, der weiß, wie das ausgeht. Und das ist so das Szenario und auf das bereiten sie alle vor.
Und dann gibt's kommt Schwarz-Blau und dann kommt Kurz Kickl.
Je nach Wahlausgang, das entscheidet ja der Wähler, wie eine Wahl und damit auch zu einem guten Teil, wie eine Koalition ausgeht. Die SPÖ nimmt sie da immer aus dem Spiel, indem sie die stärkste Partei des Landes ausgrenzt. Das ist ihr Café, das ist ihre antidemokratische Haltung. Und dann könnte es zu einer Neuauflage kommen mit einem Volkskanzler Kickl und 5 gute Jahre für Österreich.
Jetzt kommen wir mal zum politischen Insider Josef Czap.
Ich wollte nur sagen, Amen. Wollte ich noch schnell sagen.
Amen.
Gut. Immer diese Gebete kommen.
Bist du so christlich?
Ja, immer diese Gebete kommen und der Kanzler Kickl.
Heiliger Sebastian,
dann
rette
uns. Dann sind wir alle erlöst.
Heiliger Sebastian, Heiliger Herbert.
Ja, Heiliger Herbert.
So,
Herbert.
Also, lieber Insider Josef Czap,
ja.
Wie siehst denn du dieses Liebestreffen, dieses Date, dieses Herzaldate zwischen Sebastian Kurz und Herbert Kickl?
Das hat einen realistischen Hintergrund. Schau, wenn jetzt plötzlich die Krone gegen den Marchetti mobil macht, den Generalsekretär, ja, brauchen die jetzt für eine allfällige Kurz-Kickl-Nummer einen anderen Generalsekretär als Vorbereitung für diesen Weg. Daher wird der Marchetti gerade in Frage gestellt. Das ist kein Kurz und kein Kickl-Mann, sondern das ist einer, der halt sich einmal ausprobiert.
Stockermann.
Job und der ist gar nichts, der ist schlecht einfach nur.
Ja, na gut, ja, ist nicht mehr so streng.
Na, der hat den ganzen ORF vergeigt.
Vergeigt nicht.
Zu dem kommen wir.
Nein, der hat ja dafür gesorgt, dass der neue Generaldirektor punktiert ist.
Ja, genau.
Das hat sich schon bedacht. Genial, ja, das ist auch schon eine Leistung, nämlich eine negative. Gut, das ist wurscht. Der Hanger ist zum Beispiel im Gespräch.
Ja,
der wird jetzt verkauft als Anti-FPÖ. Der Hanger ist gar nichts. Der Hanger ist gegen alles, was sein Chef sagt, der soll dagegen sein. Wenn der Hanger
aber
gegen Regenwetter
ja
ist, ist er auch gegen Regenwetter.
Aber du sollst ÖVP-Generalsekretär erklären, du sollst die Liebesbeziehung Kurz-Kickl erklären.
Ja, schau, die Liebesbeziehung Kurz-Kickl.
Ist ein bisschen übertrieben.
Da verschickt, dort kann sich, dass sich der Kickl ein bisschen verschätzt. Weil wenn der Kurz es wirklich schafft, dass er wieder aus dem Kickl-Bauch ein bisschen was herausholt und der nimmer mehr so logisch vorn ist, wie das der Kickl glaubt, ja, mein Gott.
Dass er dem wieder die Wechselwähler fladert.
Das, ja, genau, ganz genau. Ja? Das muss man schon irgendwo sehen. So, was kann die SPÖ machen?
Zuerst einmal zur ÖVP. Ja, kommt zu einem Duo Kickl-Kurz. Ja. Wir kommen gleich zur SPÖ. Kommt zu einem Duo Kickl-Kurz.
Ja, das ist die Logik. Aber das wird ein Duo sein, wo die Konkurrenz mit Augenzwinkern ist. Verstehst? Dann sagt dann der Kurz zum Kickl, erst du. Und der Kickl sagt zum Kurz, du. Und dann haben beide kurz einmal die Augen alle gedruckt. Ja. Und dann sagen, aber nachher tun wir uns nicht weh. Das Blöde für den Kurz wird nur sein, was die ÖVP nicht mag, den Kanzler verlieren. Das mag die ÖVP nicht. Die ÖVP sagt, egal an welchem Platz wir sind, wir wollen immer den Kanzler, weil damals schon bei Moses in den 10 Geboten ist als 11. Gebot gestanden und die ÖVP hat immer den Kanzler.
Genau.
Das ist das,
dank der SPÖ.
Deshalb sind denen ja Neuwahlen derzeit ein bisschen zu spät.
Die Sozialdemokratie, jetzt kann ich
ja genau, was soll die SPÖ machen?
Keine thematischen Ausgrenzungen. Der redet immer nur über die persönlichen Ausgrenzungen.
Der keine Koalition mit
keine uns, thematischen ja. Ausgrenzungen. Etwas, was ich nie gemacht habe, wo ich im Auftrag von verschiedenen Parteivorsitzenden immer versucht habe herauszufinden, ob es nicht doch gemeinsame Schnittmengen auch mit dem Blauen gibt. Und da waren manche sehr dahinter, dass man das wirklich herausfindet. So, und ich habe das gern gemacht, weil ich bin Demokrat. Ja. Also ich kann ja mit den Grünen, mit den Blauen, mit den Schwarzen, ich kann mit allen reden. Es muss nur passen. Ja. Und es muss sozusagen etwas für Österreich dabei bringen und natürlich die Sozialdemokraten nicht gerade schwächer machen. Wie der Kurz übrigens rauskommt aus dem, dass er jetzt in Riad und in Tel Aviv und Peter Thiel und die ganze Trump-Partie, wo er ein bisschen verflochten ist, wie er sich von dem wieder lösen will, damit er zum Österreicher wird. Der ist im Moment kein Österreicher.
Nein, das ist unfair.
Ihr hofft schon auf den Kurz. Ist jetzt schon auf den Kurz.
Das stimmt.
Jetzt habe ich erwischt. Das war eine Falle. Aber er ist jedenfalls in Tel Aviv von den
Kein Österreich.
Und damit ist er natürlich woanders vom Lebensmittelpunkt und vom letztlich endlich davon, wo er sein Einkommen und sein ganzes Geld her verdient. So, das sei ihm vergönnt. Ja. Er braucht auch keine Angst mehr vor der Justiz haben, wenn diese Grundhaltung da weitergeht, dass man bei so Kleinigkeiten unter Anführungszeichen keine Angst mehr haben braucht.
Richtig, also, verhaftet wird er nicht.
Nein, das kann schon vorbei sein.
Naja. Zelle haben wir keine für ihn mehr frei.
Zelle gibt es keinen Platz.
Ja, genau.
Aber vielleicht hat er noch einen Klick, wenn er einen Fußfessel kriegt, aber es nicht mehr. So, das ist die Situation. So,
jetzt wollen wir über die SPÖ reden. Du hast ja gesagt, wir müssen über die SPÖ reden.
Genau, ja.
So, da gibt es ja auch eine spannende Entwicklung, weil da gibt es jetzt ja viele in deiner geschätzten und geliebten Partei, die sagen, es wäre doch jetzt höchste Zeit, so wie in Großbritannien mit dem Keir Starmer, einmal da ein bisschen Wechsel an der Parteispitze vorzunehmen, weil der Herr Babler wird es nicht mehr schaffen, er ist mittlerweile Letzter. Also ich glaube, selbst du als Ludwig-Fan wirst das nicht mehr für möglich halten, dass der Babler noch eine Wahl gewinnt. Und jetzt sagt man, wir hätten einen, der kennt eine Wahl gewinnen und der ist super und den lieben alle in Österreich und überhaupt. Und wir haben schon mal einen Franitzky gehabt, der Herr Matterbauer. Der neue Franitzky des Jahres 2026. Ist der Matterbauer ein neuer Franitzky? Und kannst du dir vorstellen, dass der Matterbauer die SPÖ übernehmen
kann? Erstmal haben wir alle eine christliche Vorbildung. Ja, du sagst, Paul ist der Letzte. In der Bibel steht geschrieben, die Letzten werden die Ersten.
Na, gebitte,
ja. Lass aber die Bibel auch in Ruhe. Ja. Sondern das ist zumindest, wie das dort gesagt. Von dem Prinzip Hoffnung leben alle diejenigen, die sagen, der Babler soll durchhalten bis zum Wahltag. Die sagen, die Letzten werden die Ersten sein. So, das ist einmal die eine Gruppe. Dann gibt es den Matterbauer. Und da muss ich sagen, den habe ich sehr genau zugehört bei seiner Parlamentsrede.
Die hat dir also gefallen?
Die hat mir deswegen gefallen. Erstens einmal,
weil er seinen Abschied
verkündet hat. Das war eine Kanzlerrede.
So redet jemand.
Du hast schon an dem Tag gesagt, das ist
ein Kanzler.
Nachher haben es dann alle angefangen, den tatsächlich zum Kanzler machen.
Warte einen Moment. Also jedenfalls wurde das wirklich, so muss ein Kanzler reden. Und der Gestaltungsdienst hat das erklären und mit Zahlen und Daten und Fakten einer der kompetentesten Reden.
So Franitzky-Touch gehabt.
Aber locker. Und da muss ich
sagen,
jetzt sage ich noch was. Moment.
Moment,
und dann hat er drinnen, und das war auch für die gebildeten Mittelschichten sehr attraktiv, 3 Zitate und Bloch und vor allem Albert Camus, den ich sehr, sehr, sehr schätze. Bleib cool.
Gut,
jetzt kann jeder dich zitieren. Ja. Aber der Albert Camus, und da sagt, er hat nicht gesagt, wir müssen uns Sisyphus als glücklichen Menschen vorstellen, das war fast eine Nuance zu pessimistisch gewesen. Sondern er hat das so hineinverarbeitet.
Also du bist hin und weg vor Begeisterung. Kann der Matterbauer die SPÖ übernehmen? Wäre das eine neue Lichtgestalt? Könnte das so sein wie seinerzeit beim Sinowatz, was du ja live miterlebt hast? Wobei man sagen muss, beim Sinowatz war es halt so, der hat von sich aus gesagt, ich bin so schlecht,
das haben wir beim Punkt.
Der Babler ist ja im Gegensatz zum Sinowatz schmerzbefreit.
Aber jetzt sage ich dir was, schau, es ist folgendes, das Ganze kann nur sein, wenn es ist, ja, dass bei demjenigen, der der Hauptbetroffene ist, sprich der aktuelle Vorsitzende, sagt, na gut, ich habe das jetzt angeschaut, es gibt möglicherweise jemanden anderen, der kann bei einer Wahl mehr rausholen als ich. In dem Fall möglicherweise, beim heutigen Stand der Dinge, könnte das der Matterbauer sein. Wenn zu dem Schluss der Parteivorsitzende kommt,
das wäre das Franitzky-Modell. Ist der Matterbauer ein neuer Franitzky? Bevor der da jetzt einen Lachfleisch kriegt?
Na schau, der muss da drüben schauen.
Ist der Matterbauer ein neuer?
Er muss schauen, dass der Matterbauer nicht seiner Konkurrenz für einen Kickel wird.
Die Frage ist der Matterbauer,
das heißt,
ist der Matterbauer ein neuer Franitzky?
Da lachst du selber.
Jeder ist eine eigene Größe, eine eigene Persönlichkeit.
Dass er Lauf verglichen wird mit dem.
Ein wirkliches Wissen ist kompetent. Und Österreich braucht man genau solche Leute, die durch dieses schwierige Gewässer hier sicher durchsteuern.
Also du kannst dir den Matterbauer als neuen SPÖ-Spitzmann vorstellen.
Du schau. Ich will nicht jedes
du kannst
Mal,
vorstellen.
Ich will nicht jedes Mal, sonst komme ich in einen Shakespeare-Stick rein. Ja, ich bin nicht immer der Königsmörder, das mache ich nicht, weil ich bin ja nicht mit William Shakespeare befreundet. Ja, sondern das, es muss,
du bist ja kein Königsmörder, der ist eh schon tot.
Na, wenn das dazu führt, dass Führungspersönlichen zu dem Schluss kommen, ein anderer, oder wie der Sinowatz zum Beispiel, ein anderer oder andere können das erfolgreicher bewältigen, dann wird es wahrscheinlich auch so sein. Ja? Ich persönlich
wäre... Das ist wäre schon fast ein Plädoyer für Matterbauer.
Nein, ich persönlich wäre ich an so einer Stelle, ich würde irgendwann einmal sagen, wir sind 9% zu wenig, es soll mir andere machen. Das aber, ich persönlich zähle
du bist aber kein Königsmörder, du hast nur gesagt, wir sind 9% zu wenig, es soll jemand anderer
machen. Ja, ich bin eben so...
Sensationelle Aussage von Josef Czap. So, wir müssen jetzt einmal applaudieren, weil das ist jetzt ein Highlight der heutigen Sendung.
Ja, natürlich, ich muss noch den Matterbauer Weihrauch ein bisschen...
Wieso? Ne, warum? Das ist ja gut. Also, lass ein bisschen...
Offensichtlich habt ihr den gar nicht zugehört bei seiner Rede.
Der geht in Pension, ich weiß.
Ja, der hat dort seinen Abschied angekündigt. Und zwar mit der plausibelsten Begründung, die man haben kann, dass seine Frau das nicht mehr will, dass er das macht. Ja. Das versteht jeder.
Natürlich, den Schmäh kennen wir, den haben wir schon relativ oft
aber
gehört.
Aber das hat ja auch einen inhaltlichen Grund, weil dann, in spätestens eineinhalb, zwei Jahren, fliegt ihm der sein Lügenbudget um die Ohren, das er uns da am Tisch gelegt hat. Das hält ja nicht. Wo es ja von der Nationalbank über die Wirtschaftsforschungsinstitute uns alle gerade sagen, dass er sich von zwischen 5 und 8 Milliarden verrechnet hat. Also das, da will er gar nicht mehr dabei sein.
Das ist der Stimmungskiller.
Und jetzt sage ich, du kannst da keinen besseren Wunsch wie den Matterbauer, der gerade den letzten verbliebenen Kernschichten der SPÖ, 17% laut Umfrage, das weiß sie aus den Augen aus, nimmt mit einem Belastungspaket und noch einmal auf die Pensionisten draufsteigt und auf die Frauenteilzeitarbeit, arbeitenden Frauen draufsteigt und auf die arbeitnehmenden Menschen. Ich sage nur, ich würde mir den echt wünschen und bitte nicht, macht's eins nicht, ich verstehe das gar nicht, warum du das nicht gesagt hast, also ehemaliger Wranitzky getreu, jetzt muss das ich sagen, der hat doch nicht einmal ansatzweise die Statur, schon gar nicht der Wranitzky Basketballer groß, der ist nur halb so groß wie der Wranitzky überhaupt. Also der nicht einmal von der Statur,
nein,
aber nicht einmal von der Statur, geschweige denn von wenn man so will, auch von der Empathie für den
aber Leiden. Peter,
ja, also der, was will ich sagen, und auch seine Rede im Parlament war keine Kanzlerrede, sondern eine Parteitagsrede. Ich habe noch nie einen Finanzminister in der Geschichte der Zweiten Republik gehört, der bei seiner Rede die Abgeordneten im Parlament geschlossen als Genossen ausspricht. Das hat er nämlich gemacht. Es war Versprecher, aber da siehst du, wie der Dick, der Marxist im Finanzministerium, Genossen, hat er gesagt. Ich glaube, das ist ja zum Wiehern. Das ist ja ein reiner Ideologe, der am liebsten die Menschen noch mehr erschöpfen tät, am liebsten Menschen, die sich in dem Land, was er aufgebaut haben, Unternehmer zum Beispiel, ausschmeißen tät, so Dick der und sagt, alle gleich, es müssen alle gleich sein, wie es der Marx sagt, so, mit dieser Bewegung. Also der ist sicherlich keine Zukunftshoffnung, aber jetzt kommt das große Aber. Besser wie der Babler ist er jederzeit, weil es gibt keinen schlechteren wie der Babler. Und das ist euer Dilemma, das ihr im Moment habt. Und daher, die aber SPÖ ist am Weg
ja,
in die Bedeutungslosigkeit.
Wir können ja zum Beispiel ein kleines bisschen über den Kanal drüber schauen, nach Großbritannien.
Der dritte Zug war ein schlechter Unfall.
Dass der Keir Starmer, der dritte Zug, der ist zurückgetreten worden, muss man sagen. Das wurde zurückgetreten. Und wird von einem sehr Matterbauer-ähnlichen Typen, auch so ein Linksaußen der Labour-Partei, sozusagen abgelöst.
Ja, das ist der Untergang der Labour-Partei.
Wäre das theoretisch auch ein Modell in Österreich, dass der Herr Babler sowie der Herr Starmer letztendlich hinausgetreten
wird? Nein, was das ein Modell war, dass in Österreich die Politiker von der Verliererampel die Menschen endlich ernst nehmen, sie die Umfragen einmal anschauen, die es seit 2 Jahren gibt und sagen, wir haben fertig, aus, wir legen zurück. So ist das war nämlich ein Hauptgrund seines Rücktritts, weil er einfach bei der Bevölkerung keinen Rückhalt mehr hat. Das hat er erkannt, das hat er in seiner Abschiedsrede auch gesagt. Und das müsste ein Herr Stocker schon lange machen, wenn ich Kanzler bin.
Jetzt sind wir beim Stocker. Wir kommen zum Schluss dieses Da Capos. Ja, Stocker.
Die SPÖ hat
wir müssen kurz einen Insider zum Stocker sagen.
Ein SPÖ, letzter Satz. Solange eine SPÖ auf diesem Untergangstrip ist mit Herrn Babler, der mit der stärksten Partei gar nicht redet und der sagt, das kommt ja gar nicht in Frage, mit denen zusammenzuarbeiten, solange ist die SPÖ bedeutungslos, weil sie nur der Mehrheitsbeschaffer für die ÖVP LVPS und alles abnickt, was dort kommt. Und das ist das große Problem.
So, so kurz noch zum Stocker, letzter Insider des heutigen Abends. So wie es ein Geheimtreffen gegeben hat, Kurz gegen Kickl, so hat es jetzt auch heute ein Geheimtreffen gegeben, Stocker und Vera Russwurm. Denn wir haben ja gerade in unserer Sendung gehört, die arme Christa Kummer kann den Herrn Stocker auf seiner Österreich-Tour nicht begleiten.
Gute Besserung.
Er ist irgendwie schlecht geworden. Und ich weiß nicht aus welchem Grund, aber gut, anyway. Und jetzt wird Vera Russwurm sozusagen den Kanzler durch Österreich begleiten, abwechselnd mit Arabella Kiesbauer. Nehme ich an, es wird ein bisschen was kosten, macht aber nichts. Und der Kanzler wird jetzt mit den zwei Damen in jedes Bundesland reisen, sich dort den WLAN stellen. Und das soll der große Umschwung für den Christian Stocker sein. Er kommt zu den Wählern, die Wähler kommen zu ihm, man liebt sich wieder. Und das soll praktisch der PowerPoint für die Trendumkehr der ÖVP sein. Ist das möglich? Kann man mit Vera Russwurm eventuell die Umfragen umdrehen?
Du hast ein kleines, aber wichtiges Detail vergessen in deinem Bericht über diese Tour, nämlich, dass dort gar nicht jeder hingeht, dass das 200 vom Herrn Hayek, ein Meinungsforschungsinstitut, vorher aussortierte Menschen sind, die bei der Befragung, wenn sie den Fragebogen ausfüllen, auch eine Frage beantworten müssen, und zwar, welche ideologischen Richtung sie angehören. Das heißt, da werden 200 Klatschäffchen hingeschickt, die alle ÖVPler sind, irgendwo, wahrscheinlich Funktionäre. Und das ist halt 200, ist halt peinlich genug. Weil mehr, es kommt, wenn der Stocker oder die ÖVP öffentliche Veranstaltungen machen, kommt ja keiner. Genauso wie bei der SPÖ. Außer die mit nassen Fetzen, die dann vom Platz jagen. Aber Volk kommt ja keins mehr. Und jetzt hat der Kanzler Stocker beschlossen, Hayek, such mir 200 Leute zusammen, die dort brav klatschen.
Kann er mit Vera Russwurm die Umfragen umdrehen?
Natürlich nicht, weil das auch nicht plopp macht. Und die Menschen kriegen es gar nicht mit. Übrigens auch nicht der Herr Babler, der jetzt durchs Land fährt.
Auch.
Unter dem Motto, ich bin ein Vizekanzler, ich bin ein Vizekanzler zum Angreifen. Wer will den angreifen? Die Leute rennen davon vor den.
Bitte.
Wenn du den angreifst, ich weiß nicht.
Babler und Stocker, die jetzt offenbar sehr fleißig sein wollen im Sommer und zu den Menschen gehen wollen, können die diese Umfragen im Trend umdrehen?
Ich war schon verunsichert, wie ich gehört habe, der Kabinettschef hat die Shakira getroffen. Du mir gesagt hast, Shakira wird durch Österreich fahren und für einen Stocker, dann hätte ich protestiert. Ja. Ja. Das war der Falsche gewesen. Weil die war immerhin damals für Arsenal und die ist jedenfalls anders. Aber es ist wurscht.
Gut, also sie ist das nicht, das ist die Vera Russwurm. Das ist nicht viel Unterschied zwischen der Shakira und der Vera Russwurm.
Das ist ein Zeichen. Ja. Ja. Der Stocker sagt, sie wenn ich mich hier am Hauptplatz hinstelle, selbst die Ausgesuchten
nicht am kommen. Das ist ja ein ausgesuchten Lokal.
Sie können einen ausgesuchten
Hauptplatz irgendwo versteckt.
Nein,
dann braucht er dringend über Medien bekannte Frauen, die sagen, komm bitte, hurz weg, ein paar Minuten den Stocker an. Also das ist diese Variante. Der Babler sagt, ich stelle mich hin, jeder kann kommen, jeder kann mich anfragen. Das ist mir jetzt immer noch lieber als der Herr Peter Hayek, den ich sehr schätze. Sucht vor die Leute aus, die mir die Fragen stellen. Da, beim Babler kann er jeder die Frage stellen, die er halt dann letztlich stellen will.
Glaubst
bitte,
du?
Zum Starmer möchte ich da sagen, der Hauptgrund ist seine... Ein Freund kommt nach New York, der war Berater beim Blair und das ist die Epstein-Problematik und das ist der Hauptgrund, warum der so eingebrochen ist. Und zu Recht geht er jetzt und jetzt wird wahrscheinlich einer kommen, der ist auch kein Linker, der kommt aus Manchester und da werden wir sehen, was der dort zusammenbringt. Aber es war schon mal besser und ich sage nichts.
Also kann jetzt Stocker mit Vera Russwurm den Trend für die ÖVP umdrehen?
Nein. Aber eins ist mir aufgefallen, wie du so lange vorhin geredet hast zum Matterbauer.
Du ja.
Da den Satz sagen, Angst ist ein schlechter Berater. Angst ist ein schlechter Berater.
Ja.
Und in der Situation sagst du ja gerade,
ja, aber wieso traust
und das bestärkt
du,
mich.
Wenn du keine Angst hast und mutig bin, warum traust du nicht endlich sagen, Babler, verschwinde.
Hat er eh gesagt.
Was
soll er mehr sagen, als dass er sagt, wenn ich 1% habe, gehe ich freiwillig.
Fürchte dich nicht.
Ich.
Ja. So, das war's. Jetzt haben wir nur noch ein kleines Da Capo, weil wenn wir den Peter Westenthaler da haben, müssen wir noch ein paar Minuten über den ORF reden. Das tun wir gleich, kurze Werbepause und dann noch ein kurzes Da Capo. Das Fußballmatch ist mittlerweile aus. Das heißt, wir freuen uns, dass Sie jetzt in voller Mannschaftsstärke bei uns sind. Wir sind gleich wieder da.
Trainer live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
An einem heißen Mittwoch, großartig war das heute, wird das immer eine Freude, euer Assistent sein zu dürfen. Dann darf ich als Assistent noch kurz ein kleines Da Capo einleiten. Wie immer, kurz vor Mitternacht, die Fußballspiele sind aus, alle sind da. Und was wollen die alle wissen? Sie wollen wissen, was hat der Peter Westenthaler Neues zum ORF zu sagen. Zuerst einmal ein kurzes Schlussresümee, weil die Messe ist ja gelesen, wenn wir das so sagen dürfen. Clemens Pick ist völlig überraschend ORF-Generaldirektor geworden, übrigens mit den 21 Stimmen, die ich immer prognostiziert habe, so nebenbei. Ja, gut. Und jetzt wird er dieses Unternehmen übernehmen. Wirst du jetzt klagen oder hast du schon geklagt? Oder sagst du, das ist im Endeffekt der Beste?
Also der Beste kann er nicht sein, weil es mindestens eine Kandidatin gegeben hat, die alle Ausschreibungskriterien erfüllt hat. Er nicht.
Das ist die, für die du zufällig gestimmt
hast. Ja, ich habe die gewählt, erstens, weil sie eine weibliche Kandidatin ist, steht in der Ausschreibung so drinnen, Frauen erwünscht. Bei den anderen beiden Parteien, Rot und Schwarz und bei den Neos, haben sie nur erwünscht, dass sie kandidieren und es nicht werden. Ich habe sie gewählt, weil sie alle Ausschreibungskriterien erfüllt und eben eine erfahrene Frau ist. Aber das tut nichts zur Sache. Der Herr Pick hat jetzt ein Mondfenster, eine große Chance in den nächsten 2-3 Wochen zu beweisen, dass er kein Regierungskandidat ist. Ja. Und das wird ihm aber leider nicht gelingen. Ich habe da keine große Hoffnung.
Vier Direktoren er wird vier Direktoren bestellen. Er hat schon mal die Ressorts ganz anders angelegt, als im Sideletter stehen.
Ja, er hat es mit englischen Namen genannt, nicht auf Deutsch. Also Radio heißt jetzt Audience und Finanz, Finance. Dieses Englischsprech, ich sage immer, der Big hat nicht nur mit KI seine Bewerbung geschrieben, der Big ist die KI. Der redet so, der ist so. Und deswegen heißen diese vier Ressorts, heißen nur anders, sind genau die gleichen. Nämlich so, wie es Rot und Schwarz...
Aber er hat den Mondfenster.
So, wie es Rot und Schwarz vor seiner Bestellung mit ihm ausgebaggelt haben, zwei Rote, zwei Schwarze, das wird auch rauskommen. Und ich bin der Erste, der sich da öffentlich selbst geißelt und den Hut zieht, wenn plötzlich vier Direktoren um die Ecken kommen, die nicht rot und schwarz sind, sondern die Besten sind.
Und du willst die wirklich hier geißeln im Studio?
Ich würde das machen.
Mit nackten
Oberkörper? Haben wir ein großes Publikum. Naja, soweit möchte ich das nicht zumuten. Ja, da muss ich noch ein bisschen nach meiner Knieverletzung noch ein bisschen
umnehmen. Ich bringe das Kind die Geißel dann, wenn du willst.
Aber dieser Kelch wird an mir vorübergehen, weil das nicht kommt. Weil sich der Herr Pick nicht einmal bewegen kann.
Und die Frage war, klagst du jetzt oder?
Ja, das ist das Zweite. Wir sind jetzt in den letzten Tagen intensivst mit unseren Rechtsberatern zusammengesessen. Und es gibt, wir werden mehrere Klagen einbringen. Wir werden eine umfassende, das wären so 25, 30 Seiten, Beschwerde bei der Comaustria einbringen, die dann das Zeug...
nach dem europäischen...
nach dem EMFA. Das kann dann die Comaustria, wenn sie eine objektive Behörde ist, würdigen, wenn sie es einfach nur nach Bausch und Bogen ablehnt.
Das glaubst du aber nicht, dass das eine objektive Behörde ist, oder?
Ich sage ja, wenn es eine wäre, würden sie es nach Sachregel... Wenn sie es nicht ist, werden sie es einfach in Bausch und Bogen zurückweisen, dann geht es in die nächste Instanz und irgendwann landen wir dann bei der europäischen Gerichtsgebung und bei der dann wird es sehr, sehr spannend, weil ich der Meinung bin, dass eben aufgrund der Nicht-Berücksichtnahme der Bestqualifizierten eine Diskriminierung besteht, erstens. Und zweitens, weil wir minutiös den Nachweis führen werden, dass diese Postenbesetzung eine parteipolitische war.
Also du klagst einmal nach diesem europäischen Medienfreiheitsgesetz.
Genau, so ist es, ja.
Und was sind die anderen zwei Klagen?
Das Zweite ist wir arbeiten gerade an einer Strafanzeige, Copy-Paste Wöginger, weil wir der Ansicht sind, wenn ein ÖVP-Globermann sich eingemischt hat, Postenschacher, bei einem kleinen Landfinanzamt und dort wegen Amtsmissbrauch, nicht rechtskräftig, muss man dazu sagen, verurteilt wurde, kann es doch nicht sein, dass wenn sich ein ganzes Regierungsteam vom Kanzler abwärts beim ÖVP unzuständigerweise, beim ORF unzuständigerweise einmischt, Postenschacher, dass das dann nicht Amtsmissbrauch
ist. Die Strafanzeige geht gegen wen?
Na, das schauen wir uns jetzt gerade an, gegen mehrere Personen, aber wo wir nachweisen gegen wollen. Gehen, na ja, klar, an der Spitze, wo wir nachweisen wollen.
Strafanzeige
gegen Stocker. Wo wir nachweisen wollen, dass diese Besetzung eine parteipolitische ist. Mhm. Genauso wie beim Wöginger das Finanzamt. Und das wird sehr spannend sein, weil was dort gilt, muss beim OFA.
Also gehen. Strafanzeige gegen Stocker.
Und dann gibt es noch drittens die Frage nach der Gleichbehandlung. Eine diskriminierte Frau im Kandidatenfeld. Also das muss nur formell sie selber machen.
Das wird sie das tun?
Das weiß ich nicht. Das ist keine
Ahnung. Da redest du ja mit der
Gelegenheit. Kerze kandidiert jetzt auch noch für die kaufmännische Direktion. Dort, wenn das dann noch einmal passiert, dass eine minder qualifiziertere statt sie drankommt, hat es ja zwei Argumente. Im Übrigen hat heute diese unglückselige Führung, die da gerade abtritt im ORF, die Halbierung, ist nämlich das
ORF 3
die Halbierung des ORF. Jetzt muss man wissen, ja. Wer Chef von ORF 3, genau die Frau Zierhut, die, ja. Sie rache sozusagen an ihrer Kandidatur, ja. Rot und ja. Schwarz, rächen sich jetzt, indem sie ihren Sender, der eh nicht viel kostet, auch noch halbieren.
Und das vor allem der das Vorbild sein
soll. Der öffentlich-rechtliches Vorbild ist.
Ne?
Und der wird jetzt mutwillig von der jetzigen Führung kaputt gemacht. Ich freue mich schon auf den nächsten Stiftungsrat, wo ich das als eines der Hauptthemen einfließen lassen werde und wo ich hoffe, dass der Herr Pick...
Du bist empört.
Ich bin empört, weil das ist der einzige Sender, der 24 Stunden, wenn man so wie öffentlich-rechtliches Fernsehen macht, der wirklich in den Eigenproduktionen der billigste und günstigste ist. Und den will man jetzt umbringen, diesen Sender, nur weil du da Geschäftsführerin sitzt, die bei der Generaldirektorenwahl
aber gegen ist. Den Herrn Pick bist nicht mehr so elementar.
Nein, ich bin gegen die Form der Bestellung. Ich habe gegen den persönlich gar nichts. Warum soll ich gegen den was haben? Ich kenne den auch, ist ja kein Problem. Ich habe etwas gegen die Form der Bestellung.
Ja, sage ich.
Und ich kann den Herrn Pick nur dringend raten, jetzt bei der Bestellung des Direktoriums, wenn er schon immer so auf seine Unabhängigkeit verweist, dann auch das Direktorium mit unabhängigen Kräften und nicht mit einer Frau Roschitz, Heritsch, wie sie alle heißen, da aus dem roten Circle, da bestimmt. Das werden wir sehen, ob das stattfindet.
Also Roschitz darf nicht kommen, Heritsch darf ja, nicht kommen. Waren die zwar nicht kommen oder schon ein Pluspunkt?
Nein, es geht, da gibt es einen anderen. Aber
König?
Er muss jemanden finden, der fachlich unabhängig ist und parteipolitisch genauso.
Lieber Josef Czap, wie siehst du die Causa Pick? Warst du positiv gestimmt, wie du gehört hast, der wird es?
Schau, ich habe da eine andere Einstellung als der Peter Wessenthaler. Du kannst natürlich immer erst so richtig beurteilen, wenn einer eine Tätigkeit erfüllt, ob er es kann, ob er qualifiziert ist, wie unabhängig er ist und so weiter. Es ist ein öffentlich-rechtlicher, der in einer sehr schwierigen Situation, vor allem auch finanziell, sich befindet. Ja, bei denen zu sagen, ja, wir führen die Haushaltsabgabe ein, könnt sich dann die Mehrwertsteuer zurückholen und dann kannst du es nicht zurückholen, weil, was weiß ich, aus welchen Gründen, die 70 Millionen nicht zurückholbar sind, dann müssen wir Verrückter einsparen.
Nein, wir
das kann natürlich
drehen.
Auch aufs Programm.
Nein, lass
mich mal kurz das einfach erklären. Ja. Ja,
die
und die Qualität, das ist Diskussion, das, mein Lieblingsthema ist ja immer, der Journalismus unabhängig und objektiv. Über die, ich möchte wissen, welche Inquisitionsbehörde kann das bestimmen, wie unabhängig wer als Person ist, wie objektiv er als Person ist. Und wenn ich jemanden bestelle, ja, und der hat das Keinsmerkmal, dass er irgendwo an einem Parteihaus vorbeigegangen ist, ja, und damit wird ihm jede Qualität abgesprochen, das finde ich auch nicht in Ordnung. Also ich finde, man kann...
Tut er keiner.
Also bist du jetzt für einen Pick oder nicht? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Nein, ich finde, der Pick soll seine Chance haben. Ich bin dafür, dass er das jetzt macht. Und jetzt werden wir sehen, wir die Bestellung, ich glaube, die Radiodirektion wird er abschaffen, wird das alles neu.
Ja, das heißt nur anders.
Ja, es wird jedenfalls einmal anders gemacht werden. Und jetzt werden wir sehen, mit welchen Personen er das tut. Und er wird darstellen müssen, dass das seine Auswahl ist, seine Personen sind und dass er dafür bürgt, dass die nicht nur die Qualität haben, sondern auch die Unabhängigkeit haben. Für das muss er gerade stehen. Daher tue ich nicht schon von Haus aus an verurteilen, nicht weil es irgendwo bei einer Partei vorbeigegangen ist. Weil sonst müssen wir bei der Zierhut auch sagen, nein, die war vor 37 Jahren
SPÖ-Abgeordnete,
die geht
schon,
auch nicht.
Die sind schon,
ich finde ORF3 nämlich in Wirklichkeit einen guten Sender.
Ja. Aber die sind ja schon längst ausbackelt und darum geht es jetzt. Kann er sich lösen von dieser Backelei?
Ja, genau.
Des Herrn Lederer
und des
Herrn Schütze, der bald nicht mehr sein wird. Aber kann er sie lösen von dem oder nicht? Das wird ja spannend.
Ja, aber Josef Czap hat uns dankenswerterweise das Wort zur Mitternacht gesprochen.
Ja. Es ist eine Mitternacht.
Ja, fast in deiner alten Rolle als Ministrant, muss man sagen. Es war sehr religiös. Mir kamen die Tränen teilweise. der arme ORF muss ein Geld einsparen. 70 Millionen kriegt zwar 50 Millionen wieder zurück von den 70, aber so ein armes Unternehmen. So.
Du weißt schon, dass ich immer dafür bin, dass die Privaten endlich einmal unterstützt werden für ihren öffentlich-rechtlichen Content. Und die soll das schon würdigen.
Das passiert noch heute leider nicht. So, das war's. Das war Josef Czapp, das war Peter Westenthaler. An einem heißen, spannenden Mittwochabend. Jetzt dürfen Sie noch ein bisschen duschen gehen oder sonst was. Dann geht es mit dem Fußball weiter. Die beiden Herren gehen nach Hause, gehen Fußball schauen. Und wir sehen uns aber hoffentlich halbwegs frisch.
Klar.
Und auch halbwegs zurechnungsfähig. Morgen wieder beim großen Wahlbarometer, beim letzten Verzeichnisverteilung. Ich freue mich auch, meine Herren. Es war mir ein Volksfest. Ihnen hoffentlich auch. Danke fürs Zuschauen. Ich weiß, warum Sie dieses Duell so gerne schauen. In dem Sinn, gute Nacht.